I'm walking. And yesterday I'm talking. And you need I'm talking. And you come back to me. Yeah. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Die Deutschen Podcast mit einem wunderbaren Gast. Und bevor wir uns wieder natürlich hochpreisen, was wir ja immer machen, will ich direkt mit diesem wunderbaren Gast anfangen. Wir haben Savas Çoban hier sitzen. Und Savas Çoban hat eine interessante Geschichte oder wie ihr sagen würde, Interest Experience. Ja. Er hat eine wunderbare Geschichte und wir sind sehr, sehr stolz, dass du hier bist. Er ist 5170 Kilometer durch Wüste, Dschungel und Hochgebirge gelaufen. Also heißt für euch Duisburg, Rüsselsheim und Frankfurt. Er ist durch Peru gelaufen. Peru, das Land Peru. Deutscher mit Migrationshintergrund, Türkei.
Ja.
Und zu deiner Geschichte kommen wir jetzt. Ja, wir haben ganz, ganz viele Fragen. Aber bevor, weil das ist ja nix, muss ich erstmal, der noch krassere Sachen geleistet hat, erwähnen. Nizar.
Ja, übertrieben.
Der 5170 Shitstorms hinter sich hat. Der es geschafft hat, ja, in mehreren Städten gecancelt zu werden. Ne?
Das ist ja auch eine Leistung.
Das ist eine Leistung, muss man sagen.
Ja.
Und er hat auch Albträume, die sehen aber ein bisschen anders aus.
Ja.
Ja? Das sind so da ganz viele weiße Frauen und so. Deswegen hat er so einen Albtraum. Und er ist der beste Comedian Deutschlands. Und meine Wenigkeit ist Cheyenne Garcia. Ich war mal bekannt für Straßeninterviews. Hast du schon was gesehen?
Ja,
kennst du? Ja, das war mal vor 20 Jahren. Da hat man sowas noch gemacht. Aber ich mach bald ein Comeback.
Okay.
Ja, so wie Dr. Dre sein Album.
Detox.
Also, ich habe gut vorgestellt diesmal,
ja,
oder?
Sehr gut, das ist sehr gut.
Und wir sind die deutschen Podcast. An dieser Stelle geht mal auf Spotify, gib mal 5 Sterne. Reda, blende mal bitte Ding ein, wie das macht. Du gehst auf Spotify, auch wenn ihr uns nur auf YouTube schaut, würdet ihr uns supporten und unterstützen, wenn ihr auf Spotify geht, uns 5 Sterne gibt und unseren Podcast bewertet. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zu dir, Savas. Wie geht's dir erstmal?
Vielen Dank. Wie geht's dir?
Sehr gut. Schön, dass du da bist. Freut
Danke.
Uns. Und ja, du hast uns was Schönes mitgebracht. Würdest du es gerne mal selber erzählen, was das genau ist?
Ja, und zwar ist das mein Buch, Trail der Träume und Albträume. Und es geht um mein letztes Projekt, was ich gemacht habe. Ich bin 87 Tage lang durch Peru gelaufen, jeden Tag einen Ultramarathon. Und in diesem Buch erzähle ich nicht nur meine Erlebnisse, man erfährt viel über mein Mindset, über meinen Werdegang und sind ganz viele tolle Bilder auch von der Reise.
Und das hast du für uns mitgebracht?
Ja, natürlich.
Okay, also uns geschenkt?
Ja.
Oder müssen wir das zurückgeben?
Nein, nein,
okay.
Geschenkt.
Also vielen, vielen Dank für
ich
das
Ich frage euch nach, falls ihr das Buch gelesen habt. Ne?
Ja, also er hat ja sowieso eine Gabe, jetzt Real Talk, das ist jetzt kein Spaß oder hier auch für Comedy extra nur jetzt hier erwähnt. Der hat ja so eine Gabe, der kann ja so Bücher in Hypergeschwindigkeit lesen.
Warte mal, ich kenne da.
Ich weiß nicht, warum er das hat.
Video.
Aber der liest wirklich so, auch wenn wir ihn kurz eine PDF, so auf dem Fernseher, du hast ja unten den Fernseher gesehen, kurz, wir wollen eine PDF besprechen und wir planen so eine halbe Stunde ein, um die PDF durchzugehen. Und dann sagt er so, ja, warte kurz. Ja, fertig. Und dann hat er alles gelesen. Der kann seine Schuhe nicht zusammenbinden, aber der kann das. Woher kannst du das eigentlich?
Ich weiß es nicht.
Also er kann das wirklich so ganz krass. Wie lange brauchst du jetzt für dieses Buch?
Ja, kommt immer auf meine Lesezeit. Es sind ja viele Bilder drin, ne? Aber wenn, das lese ich in... Wie viele Bilder sind da drin?
Boah, weiß ich gerade nicht. Aber ich kann nur so sagen, ich habe viele Nachrichten bekommen von Leuten, die das innerhalb von einem
Ach,
Tag
so
gelesen
viel?
Haben.
Ja, ja, das lese ich in...
Das sind 260 Seiten, glaube ich. Ungefähr.
2 Stunden max.
Okay.
Das ist krass, ne?
Max sogar.
Nee, echt?
Locker. Ja, 120 Minuten. Locker. Ja, ja. Das ist gut. Das kann ich so auf, während ich auf, ja, was weiß ich mache, kann ich mir das durchlesen.
Wie lange ist das her, Peru?
Das, also ich bin Ende November oder Anfang November 2022 losgelaufen und bin am Anfang Februar in Peru, in Lima angekommen. Und ja. 2023.
Wie, warte mal. Du bist auch nach Peru gelaufen?
Nein, 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 nein. Geht ja.
Wollte ich gerade sagen.
Doch, nein, vielleicht bist du wieder Flash und kannst übers Wasser laufen, weil du so schnell bist.
Nein, nein. Startpunkt war in Lima, in der Hauptstadt.
Ja.
Und die Idee war, dass ich Peru umrunde zu Fuß und bin dann in Lima wieder angekommen, da wo ich losgelaufen bin. Ich bin halt ja, eine riesengroße Runde durch Peru gelaufen. Und ja, bin losgelaufen im November und bin angekommen im Februar.
Okay, das heißt, 87 Tage läufst du durch ein Land, wo du weder die Sprache, was sprechen die denn?
Spanisch.
Ja, die sprechen auch Quechua, die haben auch andere Sprachen, das sind indigene Bevölkerung, aber sprechen auch sehr viel Spanisch.
Quechua, Alter. Sprechen Quechua, Alter. Ja, okay, geil.
Ja, aber Spanisch sprechen die und Spanisch spreche ich, also ich auch. Also okay. Ich konnte mich verständigen. Aber also, ich war noch nie in Südamerika überhaupt.
Das heißt, du kannst die Kultur nicht, die Sitten nicht. Okay, für einen Ausländer ist es immer Englisch leicht, die Sitten zu erkennen. Nur ein Deutscher scheißt immer nicht mehr sowas. So, der scheißt da immer ein bisschen rein, aber sonst finde ich gut. Aber bevor wir jetzt hier nach Peru gehen, hat es ja einen Ursprung. Wie kommt ein Türke auf die Idee, einfach sagen, ich laufe jetzt los, weil das sind ja Kilometer, die fährt man nicht mal mit dem Auto teilweise.
Türken machen das Unmögliche möglich. Ey, diese Kommentare habe ich ganz oft auch gesehen, kennt man ja.
Ja.
Nee, bei mir war das so, seitdem ich krabbeln kann, mache ich schon sehr viel Sport. Also meine Mutter hat immer gesagt, seitdem du krabbelst, ich habe dich immer an den Füßen gehalten, du bist mit den Händen gekrabbelt. Und also ich lebe den Sport schon immer. Ich habe sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Und für mich war immer klar, als Kind, ich will irgendwas machen, was anders ist. So. Ich habe lange, dann mein Leben lang danach gesucht, nach meiner Bestimmung quasi. Habe vieles ausprobiert. Und dann eines Tages, das war nicht lange her, das war vor 4 Jahren, kam ich auf die spontane Idee, mir ein gebrauchtes Rad zu besorgen. Bin dann von Hamburg nach Sevilla geradelt, nach Südspanien.
Ganz spontan.
Ja, hab die Idee gehabt, bin 6 Tage später einfach losgeradelt, ohne, das war auch nicht als Extremsport gedacht damals, aber was wichtig war, was vieles verändert hat, ist die Reise, wo ich das so lieben gelernt habe.
Sorry, ich lach nicht wegen dir.
Nee, alles gut.
Ich lach, weil wir überlegen 3 Tage, ob wir uns einen Döner hier rollen. Also wir sind ja so richtig geistesbehindert. Also wir überlegen ja wirklich, so eine Woche, sollen wir jetzt dahin fliegen oder nicht? Wie kommt man, also wo, also was ist da irgendwas passiert?
Nein.
Dass du irgendwie so einen Knacks gekriegt hast, kam der Nachbar, hat dich geärgert, hat gesagt, ey, du bist wieder so laut mit der Musik, dass du gesagt, weißt du was, ich scheiße einfach auf alles. War irgend so ein Punkt, eine Berührung in deinem Leben, dass du, oder hast du einfach aus Langeweile das gemacht?
Nein, ich wollte nach Sevilla fliegen, aber es gab keinen Flug, deswegen habe ich das.
Nein, Quatsch.
Also ich habe, warum auch Sevilla? Ich habe davor, Jahre vorher, auch mal in Sevilla gelebt, in Spanien. Deswegen habe ich auch die Spanischkenntnisse. Ich habe bei einer Gastfamilie gelebt. Deswegen habe ich, als ich damals die Idee hatte, das war einfach aus einer melancholischen Laune heraus, sage ich mal, habe ich mir gedacht, ey, ich muss irgendwie irgendwohin irgendwas Krasses machen. Dann habe ich die Idee gehabt, ey, ich besorg mir jetzt ein Rad und fahr irgendwo hin. Dann dachte ich mir, wohin? Erste Idee war, ich habe in Hamburg gelebt, komme aber aus Bremen, wollte nach Bremen radeln, so 100 Kilometer. Ich bin noch nicht mal 20 Kilometer geradelt vorher. Und habe dann meiner Familie im Familienchat auf WhatsApp geschrieben, ey, ich komme nach Bremen mit dem Rad. Die meinten damals schon so, ey, bist du verrückt, das ist doch voll weit weg und so. Und dann habe ich direkt danach gedacht, nein, ich muss irgendwie weiter wegfahren. Ich habe gerade Zeit. Ich habe... es war auch Corona-Zeit, gerade ganz frisch. Und dachte, ich muss weiter weg. Ich so, wohin weiter weg? Und dann habe ich direkt an Sevilla gedacht. Dachte, okay, Sevilla, ich kann die Gastfamilie besuchen. Es ist eine längere Distanz, wird herausfordernd sein. Und deswegen Sevilla und bin dann, wie gesagt, 6 Tage später einfach losgeradelt. Und ich habe halt wirklich diese Charaktereigenschaft, dass ich gar nicht groß nachdenke und Dinge einfach mache und einfach in der Hoffnung, dass sich dann was ergibt. Und ja. Dann bin ich einfach losgeradelt und das hat alles verändert für mich.
Hast du einen Job gehabt in der Zeit?
Ja, ich habe als Personal Trainer gearbeitet. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Sport- und Fitnesskaufmann, habe dann als Personal Trainer gearbeitet. Und aber auch wenn das was mit Sport zu tun hat, war insgeheim mein Traum immer, dass ich selber Athlet bin, Sportler bin, mal davon leben kann. Als Kind kennt man ja jeder, wollte mal Fußballprofi werden, genau wie ich, aber die meisten scheitern natürlich auch. Aber ich wollte immer, wie gesagt, was anderes machen. Ich weiß noch, als ich in dem Alter war, in der Schulzeit, wo man drüber nachdenkt, was mache ich jetzt eigentlich nach der Schule? Studiere ich, mache ich eine Ausbildung? Ich habe mich nirgendwo gesehen. Ich saß vor dem PC und habe mir wirklich Berufe von A bis Z angeguckt und ich habe mich nirgendwo gesehen. Und deswegen war ich die nächsten Jahre danach eigentlich ständig auf der Suche nach mir und habe eigentlich vieles ausprobiert. Und wie gesagt, der Moment, als ich diese Radreise gemacht habe, hat alles für mich verändert. Und das ist so das erste Mal, wo ich für mich etwas entdeckt habe und auch den Mut hatte, ganz wichtig, dieser Leidenschaft auch zu folgen.
Meine Damen und Herren, was geht ab? Wir sind die Deutschen und wir befinden uns im November 2024 auf große Arena-Tour.
Yes.
Mit dem Die Deutschen Podcast. Es wird die beste Entertainment-Show, die Deutschland je gesehen hat.
Wie kriegt ihr Tickets? Ganz einfach. Geht in den Link in die Beschreibung, ob Spotify, alle Streamdienste oder YouTube. Einfach draufklicken, Tickets gönnen. Viel Spaß und die Show wird atemberaubend, denn es ist keine Podcast-Show, es ist keine Stand-Up-Show, sondern was Eigenes, was noch nie in Deutschland da gewesen ist. Viel Spaß und jetzt geht's weiter.
Krass. Weil du überlegst, manche zerbrechen sich ihr Kopf wegen so Kleinigkeiten. Stundenlang, wochenlang, monatelang sollen sie jetzt wirklich das Zimmer blau streichen, sollen sie es rot streichen. Und du überlegst dir einfach, ey, lass alles liegen. Hast du direkt gekündigt oder hast du erstmal schon im Urlaub?
Nee, ich war selbstständig zu der Zeit als Personal-Trainer und konnte mir die Zeit nehmen. Und deswegen ging das gerade so. Und das war auch sowieso Corona-Zeit, ging nicht viel. Und deswegen habe ich die Zeit gehabt und habe das dann gemacht.
Geil. Und dann hast du die ersten Male Erfahrungen gemacht, so mit dem Fahrrad, die ersten 100 Kilometer, kamst du dir irgendwie blöd vor oder sagst, ey, das ist doch nicht meins oder?
Nein, ich habe mich, glaube ich, direkt darin verliebt. Also ich bin losgeradelt, wie gesagt, kompletter Anfänger, gebrauchtes Rad irgendwo aus dem Internet, billiges Equipment. Ich weiß noch, jetzt aus heutiger Sicht, ich habe das damals auch so gefilmt gehabt und auf YouTube hochgeladen und ich kann mir das nicht mehr ansehen. Ich dachte mir, was habe ich da gemacht? Weil ich halt gar keine Erfahrung damit hatte und es gibt ja viele Leute, die gerne leidenschaftlich Fahrrad fahren und die wirklich gedacht haben, wie hast du das da mit dem Rad und so gemacht? Und es war halt wirklich, ich bin losgeradelt aus meiner Wohnung. Nach ein paar hundert Metern gefühlt habe ich schon die ersten Probleme gehabt. Irgendwie Fahrradkette war mein Stoff von der Hose zusammen. Aber genau das hat mich auch so gereizt auf dieser Reise. Immer diese Probleme auch zu haben, dann die zu lösen. Das Abenteuer einfach auf dieser Reise. Und relativ schnell gemerkt, ich glaube, das war der erste Tag auch schon über 100 Kilometer geradelt. Das erste Mal überhaupt. Und wenn du dann so ankommst und es dann geschafft hast, das ist so ein unbeschreibliches Gefühl. Das ist bis heute der Grund und der Reiz, warum ich diese extremen Projekte mache. Weil am Ende des Tages hast du so ein unbeschreibliches Gefühl, das Gefühl, etwas geschafft zu haben, egal wie hart der Tag war. Du bist einfach nur so stolz, dass du es geschafft hast, dich überwunden hast. Und das habe ich halt auf dieser Reise auch und bei meinen anderen Reisen jeden Tag. Und das macht halt fast schon süchtig, dieses Gefühl.
Ich kann das gar nicht begreifen.
Ich bin, erzähl weiter, ich komme gleich zu meinem Punkt. Ich bin, wie lange hast du gebraucht?
Von Hamburg nach Sevilla?
Ja.
Es waren so 31 oder 32 Tage, aber ich bin auch also nicht
zieh den... zieh dir das mal rein. Darauf wollte ich mich hinaus.
Relativ lange, weil ich nicht den direkten Weg gefahren bin. Ich habe jetzt nicht von Hamburg aus Sevilla eingegeben, bin dann direkt den Weg gefahren. Ich bin halt wirklich jeden Tag spontan. Ich bin durch mehrere Ländergrenzen gefahren und habe mir dann ein paar Umwege genommen. Da ging es nicht darum, so schnell zu sein, Rekorde zu brechen damals.
Sondern die Welt ein bisschen zu sehen.
Ja, ja, also, Fahrrad.
Ja, genau.
Aber guck mal, ich stelle mir das so vor, weil Deutschland ist ja bekannt weltweit für die Akzeptanz und Liebe für Radfahrer in diesem Land. wie kann man sich vorstellen? Du denkst dir, ey, ich habe das erste Mal so ein krasses Gefühl. 100 Kilometer, ich fahre mein eigenes Gewicht, meine eigenen Beine, bring mich gerade dahin. Und hörst einfach so, du Bastard. So wie so Autofahrer. Gab's so Probleme?
Nein, also weil ich in diesen Ländern unterwegs war, nichts gegen jetzt andere Länder. Ich glaube, gerade hier in Europa gibt's viele Radfahrer, die Leute kennen das, weißt du. Aber ich habe jetzt andere Erfahrungen in anderen Ländern gemacht. Jetzt nicht mit dem Rad, aber was anderes. Aber gerade in den Ländern hier in Europa, gerade in Holland, Belgien. Aber ich dachte,
Deutschland hasst Radfahrer.
Ja, wenn du jetzt irgendwo auf der Straße fährst, kann ich das manchmal verstehen. Ja, aber es gab eigentlich immer gute Radwege. Okay, einmal bin ich aus Versehen auf die Autobahn gekommen. In Frankreich. In Frankreich war das. Wie gesagt, da einfach auf mein Navi geguckt und bin dann auf einmal auf der Autobahn gelandet. Und du kannst ja auch nicht mehr zurück. Bin dann so an der Leitplanke entlang. Dann hat die Polizei mich angehalten, die französische Polizei. Und musste dann runter. Und das, wie gesagt, das sind so diese Anfängerfehler, die ich damals gemacht habe.
Hast du dann im Hotel immer geschlafen?
Ja, damals, wie gesagt, ich war noch nie so outdoor-affin. Bin jetzt nie draußen gezeltet. Deswegen habe ich echt großen Respekt davor gehabt. Also für alle, die mal zelten wollen, aber irgendwie sich nicht trauen. Ich habe, wie gesagt, damals, dadurch, dass ich durch Europa geradelt bin, habe ich immer die Möglichkeiten gehabt, anders als in Peru, drin zu schlafen. Deswegen habe ich Unterkünfte immer gefunden auf dieser Reise.
Schon.
Und Peru war anders, da hast du gar keine Möglichkeiten. Da habe ich halt die meiste Zeit. Da
gibt es ja nicht mal Häuser teilweise.
Ja, da habe ich irgend so einen Stein als Kopfkissen gehabt, irgendwo ganz alleine in der Wüste und so weiter.
Okay, und dann bist du Sevilla angekommen. Was war das für ein Gefühl?
Ja, ist ja unbeschreiblich. Also, das ist immer die ganze Reise über, versuchst du das zu visualisieren. Weil du hast ja sehr viel Zeit auf dem Rad dann oder wenn du läufst oder wie auch immer. Und ich visualisiere sehr viel und versuche wirklich auch diese Gefühle zu fühlen. Aber wenn der Moment dann kommt, dann fühlt sich das so echt nicht echt an. Du brauchst erstmal Zeit, um das zu realisieren. Aber ich glaube, das hat ein paar Tage erstmal gedauert, bis man das so
realisiert. Hast du so ein Gefühl mal gehabt?
Nee.
So Adrenalin, irgendwas, wo du sagst, boah, krass, ich bin so stolz auf mich und so?
Ja, aber ich glaube nicht, dass es so ein Triumph ist. So ein
Wo du diese Zwölfjährigen beim Jiu-Jitsu bekämpft hast und gewonnen hast.
Nein, nicht so.
Ah, nicht?
Ich habe, diesen obersten, doch, guck mal, ich will nicht sagen ja, aber das ist zum Beispiel, wenn man so in einer Riesenhalle spielt, ne, Comedy oder wir in der Dingshalle, dann ist das, da war das auch so ein geiler Triumph, man ist stolz, was man erreicht hat, aber ich glaube nicht das, weil ich in meinem Kopf das bemessen kann und ich finde, und jetzt das, was wir machen, schlecht zu reden, diese Leistung krasser. So, das heißt, selbst wenn ich jetzt in der Lanxess Arena spielen würde, in Köln, wir passen da rein, 14.000 Mann,
Ja.
Also wenn ich das Spiel würde, ja, da würde ich nicht sagen, ich habe was Krasseres geleistet als du. Das ist irgendwie voll komisch, ich bin so voll fasziniert.
Es ist halt einfach was anderes, weißt du?
Aber körperlich, das ja.
Ja, ich berechne das eher so. Aber vielleicht ist es ein Fehler, weil man sagt, ey, der, guck mal, was der gemacht hat, der bewegt so viele Menschen, dass sie da hingehen, dass sie lachen. Das ist natürlich auch geil.
Ja, natürlich.
Aber ich bemesse das immer, weil lustig sein ist für mich einfach ein natürlicher Instinkt. Aber hier, also ich muss nicht über mich hinauswachsen, um jemanden zum Lachen zu bringen.
Aber du musst ja an deine Grenzen gehen.
Ja, du musst an deine Grenzen gehen. Ich muss ja an meine Grenzen gehen. Du kannst mich auch so ins Weiße Haus stellen, wo jeder sagen würde, niemals bringst du die zum Lachen. Frag ihn, ich schaff das schon. So, da bin ich schon überzeugt von meinen Skills.
Dann kommt natürlich Homeland Security.
Nehme ich auch nochmal mit, ja. Für den einen oder anderen Spruch.
Ja.
Aber da wird auf jeden Fall gelacht. Aber das ist ja wirklich an die Grenzen gehen. Ich bin kein Typ, der an seine Grenzen, glaube ich, so geht. Weil wenn jemand zu mir sagen würde, ey Nisa, was weiß ich, lauf mal einmal von Wiesbaden nach Berlin und dafür garantieren wir dir, wirst du für den Rest deines Lebens in allen Arenen spielen auf der Welt. Und ich sage, nö, keine Lust.
Ja, das ist, wie gesagt, das, was ich mache das ja wirklich aus Leidenschaft.
Genau,
anders könnte man das auch gar nicht machen oder schaffen, egal wie fit du bist. Dazu komme ich vielleicht später auch mehr. Es ist natürlich was Körperliches, aber was ich mache, ist, wenn ich es in Prozenten, vielleicht 80% Kopfsache.
Ja.
Also du musst mental sehr stark sein, du musst die Fähigkeiten haben, aus deiner Komfortzone rauszugehen und dann die Frage ist, wie sehr willst du es? Und das ist so, was mich in schwierigen Momenten dann motiviert hat, weiterzumachen. Es ist so, wie gesagt, ich sage mal, es gibt so einen Spruch, steht auf dem Buch hinten dran. Derjenige, der den Weg liebt, wird weiterkommen als derjenige, der nur das Ziel liebt. Und für mich ist, ich mache das wirklich aus Leidenschaft. Und das wird dich weiterbringen, als wenn du nur das eigentlich gar nicht aus Leidenschaft machst und nur am Ziel ankommen willst.
Okay, nach Sevilla Hast du dir dann gesagt, ich gehe jetzt nach Peru?
Nein, nein, dazwischen kam was anderes. Es war so, ich habe dann mein Rad dort gelassen, meinem Gastbruder geschenkt und bin dann zurückgereist und war dann wieder zu Hause. Und das war der Moment, wo ich das erste Mal für mich etwas entdeckt habe. Das war so, das erste Mal habe ich so in meinem Leben so ein Ziel gehabt oder wusste, was ich machen möchte. Und das hat, und in dem Moment dachte ich, okay, das will ich jetzt machen. Und habe ich alles andere so langsam aufgegeben und wollte, habe den Traum gehabt, Extremsportler zu werden oder Abenteurer zu werden. Und das ist der Hauptgrund, warum ich das jetzt auch alles mache, Thema Grenzen gehen, ist es, an meine Grenzen zu gehen. Weil sonst würde ich ein Projekt, würde mich gar nicht reizen, es zu tun. Ich würde jetzt nicht nochmal nach Sevilla radeln oder eine ähnliche Distanz machen.
Ja.
Es muss immer etwas sein, wo ich wirklich Respekt vor habe, wo ich wirklich weiß, okay, das mache ich jetzt nicht mit links. Ich werde aus dieser Reise wachsen, stärker werden. Und das ist heute der größte Punkt, der größte Grund für meine extremen Abenteuer. Und mit der Reise, dann habe ich das Rad da stehen lassen, fing dann an, längere Distanzen an zu laufen. Und das Laufen hat mich schon immer begleitet im Leben. Ich bin immer schon irgendwie gelaufen, aber nie so als Hauptsportart, wie Leute Marathon laufen. Ich bin noch bis heute noch nie einen offiziellen Marathon gelaufen. Bin mehrere Ultra-Marathon-Distanzen gelaufen mit meinen Projekten, aber noch nie einen offiziellen Lauf, weil mich das damals auch nie gereizt hat. Bis heute nicht.
Weil da ist ja auch eine Competition. Man muss ja,
ja,
eine gewisse Zeit erreichen. Man will ja die anderen besiegen. Das heißt, ich glaube, und da du so ein Freigeist bist, das beschränkt dich ja dann. Du machst das, nein, ja aus anderen Gründen.
Es ist
nicht die Competition für dich.
Es ist die Competition gegen dich selbst.
Genau, ja, das meine ich.
Aber gegen dich selbst.
Aber du willst nicht gegen andere laufen.
Ja, nein, es geht nicht nur darum. Es geht darum, ich liebe das Abenteuer.
Ja.
So, ein Marathonlauf, du gehst hin. Natürlich macht das Spaß, ja, wenn du Spaß am Laufen hast und du hast auch so ein mega Erfolgserlebnis, wenn du ans Ziel ankommst. Ich glaube, jeder Läufer will mal einen Marathon laufen. Aber danach fährst du nach Hause, kannst duschen, ganz entspannt, Netflix und chill. Aber bei mir, was mich halt reizt, ist das Abenteuer, lange weg zu sein, verschiedene Orte zu sehen, Erfahrung zu sammeln. Das ist der Grund, warum ich das mache, was ich mache. Ist halt auch einfach der Reiz, etwas zu tun, was irgendwie einzigartig ist. So, warum besteigen sehr viele Menschen den Mount Everest, weil es ist einfach wirklich, wo du über deine Grenzen gehst, und das ist der Grund, warum ich das mache.
Deswegen nennt man das ja auch Extremsport, weil es ist ja wirklich extrem in jeglicher Hinsicht. Es ist weder gesund, ne, noch fördernd für deinen Körper.
Ich kann beweisen,
für deine Gelenke.
Mir geht's super, ich habe keine Beschwerden.
Ja, jetzt noch.
Wir reden in 30 Jahren. Aber weißt du warum? Ja. Ich gebe dir recht, wenn ich diese 5.170 Kilometer in 87 Tagen, wenn ich 365 Tage das machen würde, was ich da gemacht habe, dann ist nicht gesund, ja. Aber es ist immer für eine Zeit,
ja,
und danach gibt es auch wieder Zeiten, wo ich runterfahre quasi und regeneriere. Und ich kenne meinen Körper so gut, dass ich im richtigen Moment wieder hochfahre, dann wieder runterfahre. Ja. Dann ist alles gut. Und ich bin auch in Lima angekommen, als ich nach 87 Tagen, und ich kam dann, ich habe keine Beschwerden gehabt. Und irgendwann mal gewöhnt sich der Körper auch an die Belastung. Bei so einer Reise ist immer die ersten Wochen und Tage sind Horror. Du humpelst, du hast komplette Muskelverhärtungen, Muskelschmerzen, Muskelkater. Aber je länger der Lauf läuft, quasi, desto mehr gewöhnt sich der Körper daran. Und deswegen habe ich keine Beschwerden gehabt. Und ich trainiere auch dementsprechend, auch jetzt in meiner Vorbereitung, mache ganz viel Stabi-Übungen, ganz viele verschiedene Kraftübungen, damit ich einfach vorbeugen kann.
Ja, damit die Gelenke.
Okay, dann warst du zu Hause und hast gemeint, ey, irgendwie fehlt mir was. Das hat schon Bock gemacht, jetzt langweilig. Und was hast du dann überlegt? Was waren die ersten Schritte?
Ja, wie gesagt, fing ich an mit dem Laufen, also mehr mit dem Laufen, dann halt längere Distanzen gelaufen. Dann habe ich wieder die Idee gehabt, von Hamburg nach Bremen zu laufen. Das sind so 100 Kilometer. Und ihr müsst verstehen, ein Marathonlauf ist 42,195 Kilometer. Und diese 100 Kilometer waren quasi mein erster Marathon. Und
dann hast du es gemacht.
Genau, habe ich gemacht. Wieder diese Eigenschaft. Ich habe gar nicht groß nachgedacht, ja. Was ich auch jedem raten kann, ist einfach, natürlich musst du dich darauf vorbereiten, aber denk nicht zu viel nach und mach einfach, weil nur dann findest du überhaupt raus, ob du es kannst. Weil mit viel Schmerz bin ich dann nach 13 Stunden gefühlt.
Stell dir vor, ein Zuschauer hört das und schreibt irgendwie in den Kommentaren: Yo, ich bin in Libyen, holt mich mal einer ab. Ich
hab einfach nicht nachgedacht. Ey, das ist true story. Ja? Ich hab jetzt mittlerweile sehr viele Leute, die mir geschrieben haben, die ich auch persönlich getroffen habe bei meiner Kinotour, die gesagt haben, ey, du hast mich so inspiriert. Ich war voll depressiv, zum Beispiel, ne, schöne Story, ich war voll depressiv und du hast mich aus dieser Depression rausgeholt, weil ich dann meine eigene Tour gemacht habe. Oder man hat gesehen, dass ich voll der Anfänger war mit der Radreise zum Beispiel, aber ich habe gezeigt, ey, dass man mit billigem Equipment, ohne viel Erfahrung, das mit viel Willenskraft auch schaffen kann. Und das hat viele Leute ermutigt, sich dann zu trauen, die das auch schon länger machen, sich aber nie getraut haben. Da bis heute, es gibt auch noch eine Geschichte, da hat mir jemand dann per Mail dann irgendwie 30, 50 Fragen gestellt. Er hat mein YouTube-Video gesehen und hat dann 30, 50, ey, was hast du für Sachen benutzt und wie hast du das da gemacht? Und dann habe ich ihm einfach geschrieben, ohne ihn zu kennen. Ich so, ey, du stellst zu viele Fragen. Ich kenne dich nicht, aber ich bin mir sicher, du schaffst das auch. Ne? Mach einfach, denk nicht zu viel nach. Und dann hat er auch das erste Mal so eine Radtour gemacht. Und daraus ist mit ihm jetzt eine Freundschaft entstanden. Einfach so durch Instagram.
Und stellt der immer noch so viele Fragen?
nein, ist gut.
Ey, geil. Es ist halt, warum ich so extremen Respekt vor dem Extremsport habe, vor so Sachen ist, deswegen habe ich auch gesagt, selbst wenn ich mit ihm einen Kinofilm machen würde, der wäre Platz 1 überall in Deutschland und wir würden eine Welttournee machen und wir würden einen Oscar gewinnen, würde ich immer sagen, wir haben nicht so viel geleistet wie er. Auch wenn für andere, die anderen sagen, ja, aber ihr seid die krassesten Podcasts oder so. Weil ich hab, wenn man jetzt überlegt, ne?
Weil wir bodenständig sind.
Ja, weil wir bodenständig sind. Und jetzt als jemand, der selber gerne Sport macht, ich schwöre dir, es gibt nichts im Leben, und ich bin schon fit, was ich mehr nicht hasse, sondern verachte als Laufen. Fucking, ich springe 2 Stunden Seil durch, so mit allen Moves, ich mach die 100 Burpees, Klimmzüge, aber ich will nicht 15 Minuten laufen.
Aber woran liegt das?
Ich hasse es, es ist anstrengend.
Ja, auf dem Laufband laufen vielleicht, im Fitnessstudio, macht keinen Bock, ne? Aber wenn du an einem schönen Ort bist oder nicht bei dir um die Ecke läufst, wo du alles schon sehr gut kennst.
Und ja.
Weil das ist das, was ich an Laufen liebe oder was ich an meinen Projekten liebe. Ich habe jeden Tag was anderes gesehen.
Ja, aber wie soll das einer machen, der sagt, ich will nur eine halbe Stunde am Tag joggen oder eine Stunde?
Nein, ich meine, nein, nicht jeder muss jetzt extrem durch Peru laufen, sondern geh einfach an einen schönen Ort, wo du vorher noch nicht warst.
In Afrika läufst du, glaub mir, mein Freund. Da läufst du schon mal so ein paar Strecken, so ein paar Dörfer vorbei.
Ja, wie schon gesagt, es ist, du kannst das wirklich nur aus Leidenschaft machen und jeder hat eine andere Leidenschaft.
Okay. Und dann bist du Bremen wieder, so Hamburg-Bremen, 100 Kilometer.
Genau, bin ich mit viel Schmerz angekommen in Bremen.
Wie lange hast du gebraucht?
13, 14 Stunden, was eine gute Zeit eigentlich ist für 100 Kilometer.
Was macht man da, Alter?
Ja, das ist das.
Was redet man, überlegt man?
Deswegen gucke ich dir doch so fasziniert an.
Ey, ich sag euch, ich hab ja sehr viele Angewohnheiten durch meine Erlebnisse, Erfahrungen. Ich war immer so der Typ, ich habe immer Menschen, die Selbstgespräche geführt haben, habe ich immer gedacht, ey, wie kann man Selbstgespräche führen? Aber mit diesen Reisen habe ich auch gelernt, Selbstgespräche zu führen.
Ich höre auch viele Stimmen, aber ohne zu laufen.
Weil bei mir, ihr müsst euch vorstellen, gerade in Peru bist du manchmal tagelang irgendwo allein, irgendwo nirgendwo.
Kein Mensch.
Keine Menschen. Irgendwo in den Anden, tagelang keine Menschen, tagelang. Und du sprichst nicht. Und dann manchmal hast du das Bedürfnis.
Auch nicht diese Chippendales, wenn sie sprechen. Das auch nicht.
Nee, deswegen habe ich auch angefangen mit Selbstgespräch. Ich kam dann an in Bremen und dann dachte ich, das hat auch wieder, wie gesagt, das hat wieder was verändert. Wie
14
gesagt,
jede Stunden, Challenge. Aber bist du durchgelaufen 14 Stunden?
Ja, natürlich hat man auch mal Gehpausen, was auch immer, aber du läufst natürlich durch. Und dann bin ich angekommen und das hat wieder was verändert, weil wieder eine neue Herausforderung und mit jeder Herausforderung wächst man. Und dann danach wollte ich wieder mehr. Und dann habe ich gesagt, ey, wieder ein großer Sprung. Dachte ich, ey, wenn ich das schaffe, dann kann ich noch mehr. Und dann bin ich als nächstes
lauf doch einmal um den Äquator. So,
und dann bin ich als nächstes, habe ich die Idee gehabt, von München nach Deutschland zu Von München nach Deutschland.
Nee, das ist nicht ganz so verkehrt, was du da sagst. Das gehört nicht mehr eigentlich zu Deutschland.
Das könnte jeder schaffen. Nee, von München nach Istanbul bin ich dann als nächstes gelaufen, jeden Tag Marathon-Distanz.
Was, Alter?
Durch Bulgarien?
Und nein, Rumänien? Nein, ich bin nicht durch, ich bin durch Südosteuropa gelaufen.
Der ist doch schlau, der will nicht beklaut werden.
Nein. Nein, ich wollte halt so viele Ländergrenzen wie möglich. Das habt ihr jetzt gesagt, ich hab nichts gesagt.
Kein Problem, Alter. Kein Problem.
Nee, ich bin auch nicht den direkten Weg gelaufen. Was ist das?
Klick mal drauf und halt mal ein Mikro. Dann weißt du, um was es geht.
Was ist das? Okay, das ist ja. Nein, Quatsch. Nee, weil ich halt durch viele Ländergrenzen laufen wollte, bin ich durch 8, 9 Ländergrenzen gelaufen. Und
was macht man aber bei. Guck, jetzt kommen so Fragen.
Ich weiß genau, wie du
was denkst. Was machst du beim Regen?
Wie?
Ja, es regnet. Ja, da gehe ich schon, lauf ich doch nicht rum. Nee, es regnet. Weil das ist wachsig.
Wenn du, da ist halt das Wichtige, dass du das richtige Equipment hast. So wasserfestes Zeug wahrscheinlich oder halt funktionelle Kleidung, dann macht das ist nicht schlimm.
Von München nach Istanbul
das ist
gelaufen.
Ist wirklich, du bist, also erstmal, du bist ein Psychopath. Das kannst du drehen, wie du willst.
Genau. Ja, für andere vielleicht, aber für mich ist es eigentlich fast schon.
Ja, für dich selber.
Jeffrey Dahmer ja. Für sich auch normal.
Ja,
also, okay, guter Punkt.
Ja, ja. Was ich auch dich fragen will, ist, das ist ja, ich habe ja eine Faszination für Extremsportler und ich glaube, es ist wirklich dieser Kick, weil ich frage, genau wie ich diese Frage habe, wenn ich deine Sachen beobachte, ist es, man denkt ja, egal welche Extremsportler, es gibt ja auch diese Leute, die sagen, ey, spann mal so ein Seil so zwischen den zwei höchsten Gebäuden und der läuft da drüber, ohne Equipment.
Aber
so,
da distanziere ich mich von.
Oh ja, da distanzierst du
nein, dich. Nein, nichts gegen die Leute, aber das ist so, was ich mache, ist mehr, weil das ist schon, also ich, wie gesagt, ich will die Leute nicht angreifen, die das machen, das ist schon fast ein bisschen lebensmüde.
Ja, ja, nee, du hast recht.
Das bin ich nicht.
Das,
ne?
das machst du nicht.
Das ist nicht der Kick, den ich suche, um irgendwas Gefährliches zu machen. Für mich ist halt wirklich halt eine extreme Belastung vielleicht, das ist halt das Extreme daran. Aber ich habe jetzt nicht Interesse daran, irgendwie einen Berg, eine Wand hochzuklettern, ohne Sicherung, ohne Seil. Gab es auch so Leute, die auch viele, die verunglückt sind. Und dafür bin ich, in meinem Leben habe ich zu viel Verantwortung. Ich habe, das würde ich nicht machen. Also ich bin nicht lebensmüde.
Okay, nee, aber jetzt, wo du sagst, merke ich aber auch selber den Unterschied, das stimmt. Weil wenn man die jetzt nimmt oder die mit einem Fahrrad irgendwo runterspringen oder so, dann merkt man, den ihr Kick ist, dass das so lebensgefährlich ist. Und da muss man sagen, bei dir ist Kick einfach wahrscheinlich das Extreme, aber du machst jetzt nichts per se Lebensgefährliches, wo man sagt, der kann sterben, wenn er das macht. Bei diesen anderen Leuten, die ja auch alle viral gehen und so krasse Deals kriegen, da sieht man immer, ja okay, das kann richtig schief gehen, was er da macht. Das machst du ja nicht.
Nee, es geht mir wirklich, weil ich halt gesehen habe, schon bei der Radreise, was das mit mir macht. Und es hat mich positiv verändert. Also sehr viel, ich bin durch diese Reisen, durch diese Erfahrung oder diese Situation, extreme Situation, man lernt sehr viel, nicht nur charakterlich, dass du auch viel ruhiger wirst, viel geduldiger wirst, dass du viel dankbarer wirst, weil ich ganz oft gehungert habe, irgendwo um nirgendwo nichts zu essen. Du lernst sehr viel und deine Grenzen verschieben sich, auch im Alltag. Ne? Also bescheuerte Sachen, so Tüten tragen, irgendwie durch, da musst du die Treppen hoch und so weiter. Das fällt dir wirklich ein bisschen einfacher, weil du halt ganz andere Sachen gewohnt bist.
Du bist so 8-mal nach Tunesien gelaufen.
Das ist so. Wenn man da jetzt, also wir kommen noch zu Peru, keine Angst. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Zuhörer und Zuschauer.
Erzähl,
aber da kommt gleich nochmal Werbung alle.
wir haben noch Zeit.
So, wir haben noch Zeit. Wir kommen erstmal zu der Geschichte. Erstmal dahin. Wenn man von München nach Istanbul läuft, vorweg, auch wenn man jetzt Peru mit reinnimmt, kann man sagen, da war es einfacher, Essen zu finden, so Europa Richtung Türkei?
100 Pro.
Kannst du überall essen, ne?
100 Pro, das
überall
war
also, geiles Essen.
Also diese beiden Projekte zu vergleichen, das ist so Weltenunterschied gewesen. Wie gesagt, wie Europa, du findest irgendwo immer eine Tankstelle oder kommst irgendwo immer an, alle paar Kilometer. Und in Peru, das Land ist 4-5-mal so groß wie Deutschland, ist aber sehr dünn besiedelt. Das heißt, manchmal bist du von einem Ort zum nächsten Ort, sind hunderte Kilometer, wo nichts ist, keine Tankstelle.
Nichts,
Jani, nur
boah,
nichts.
Du bist schon ein Motherfucker, wirklich jetzt.
Und ich war einer, der so Sonnenbrillen verkauft, irgendwo.
Der ist in Nordafrika. Nichts.
Nein, nichts. Und das ist halt wirklich, und ich mache halt diese Reisen, oder die Peru-Reise auch, habe ich unsupported gemacht. Das heißt, ohne ein Team, die mich begleitet haben, die mich versorgt haben. Und das ist sehr, 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 sehr viel schwieriger, weil nicht nur, dass du versorgt wirst, sondern psychisch auch macht es was anderes. Weil wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt irgendwo in der Wüste in Peru, wenn ich mir zurückdenke, und wenn ich wüsste, Ich laufe jetzt, aber ich weiß im Hinterkopf, ey, mein Team ist ganz bei mir in der Nähe. Ich weiß, egal wie hart der Lauf gerade ist, egal wie müde ich bin, am Ende des Tages habe ich was zu essen. Ich kann irgendwo pennen, ich bin nicht alleine.
Boah,
das ist schon ein, was ganz
mental
anderes.
Ja, deswegen sag,
also was das, ganz anderes.
Deswegen habe ich es auch bedacht, das meinst du, dass ich gesagt habe, du bist ein Motherfucker, weil das ist eine mentale Aufgabe. Ja. Du weißt, und ich glaube, das ist der Reiz, dass du sagst, ey, ich bezwinge mich selber. Ich beweise mir sehr, und das gibt natürlich einen krassen Kick. Du bist ja auch abgekapselt von Elektrizität. Man kann dich nicht erreichen. Handy hält ja nicht. Wie lange hält das?
Nee, ich habe natürlich habe ich ein Powerbank immer dabei, kann mein Handy laden, und die kannst du alle paar Tage, kommst du irgendwann, kannst du mal in Restaurants oder so aufladen, und die hält dann ein paar Tage, wenn ich mal ein paar Tage in der Wüste bin oder irgendwie in den Anden im Dschungel. Aber war halt immer knapp. Aber wie gesagt, das nicht nur das, also es sind so viele Faktoren, was einen Unterschied macht. Ich brauche ja auch Sachen, die ich mitschleppen muss. Mhm. Ich habe einen Laufrucksack, 20 Liter.
Läuft der damit, oder
was? Nein, ich habe einen Laufrucksack, wo ich das Nötigste dabei habe. Ja. Ich muss ja auch irgendwie schlafen, habe ich Schlafsachen, also Schlafsack. In der Wüste habe ich jetzt kein Zelt gebraucht, aber im Hochgebirge hast du ein Mann-Zelt.
Wie kalt ist es da? Wie kann man sich das vorstellen?
Boah, das war krass, weil das...
Weil Rambo hat gezittert bei Rambo 1, so wurde so alleine da war. Ja, ist doch so.
Das Interessante in Peru, man sagt über Peru, drei Länder, drei Welten, ein Land. Und das ist halt wirklich sehr unterschiedliche Regionen. Das war auch der Reiz,
warum Winter, ich das Hochsommer und so Frühling.
Nein, du hast die Wüste, das ist halt die trockenste Wüste der Welt. Und wo wirklich die Sonne ist auch näher am Äquator, das ist ganz, ganz anders. Und dann bist du plötzlich im Schneesturm auf über 5000 Höhenmeter.
Das ist verrückt, Alter.
Und da, wie gesagt, mit der Höhe weiß man ja, dass je höher es geht, desto kälter wird es auch, oder? Und das war schon, ja, so krasse Unterschiede. Dann bist du plötzlich im Dschungel, hast du 100% Luftfeuchtigkeit.
Hast du Tarzan gesehen?
Tarzan?
Ah, nee, das
war ich war Tarzan. Ich war.
Hast du Tarzan gesehen?
Aber der ist im afrikanischen Dschungel, kann
ich auch. Hast du Tarzan gesehen? Das ist ein erwachsener Mann, ne? Hast du Tarzan gesehen?
Aber ey, kennt ihr, ich bin als Kind mit das Dschungelbuch aufgewachsen.
Ja,
kennt ihr das
mit
VHS-Kassette?
Ja, der Mowgli war schon dreimal bei uns im Podcast.
Yeah.
Sali Stavato. Der sieht doch so aus.
Mowgli, Alter. Yeah. Ja.
Ich bin damit aufgewachsen.
Also, wir sind ja schon wieder bei Peru, aber ich will die Leute noch ein bisschen ärgern. Du warst dann in Istanbul. Was hast du danach gemacht?
Ich bin angekommen und...
Wie lange hat das gedauert? Nur nochmal, weil das immer...
Boah, ich glaube 45 Tage. 45 Tage bin ich 2000...
Einfach eineinhalb Monate.
Ja. 45 Tage?
Ja, bin im Durchschnitt immer so...
Ich merke, wie fasziniert der mir davon ist, weil das krass ist einfach.
Ich habe riesen Respekt davor.
Ja, ich auch, übertrieben. Du bist ein krasser Typ, Alter, danke, wirklich.
Mann. Wir machen nur die ganze Zeit ein paar Sprüche, dass die Leute sehen, dass wir so keine Pussys sind.
Ja, genau.
So, aber eigentlich...
Ich will das auflockern.
Ja, also 45 Tage, dann kamst du da an. Was hast du dann gemacht? Was war in deinem Kopf?
Dann wieder, wie ich schon gesagt habe, mit jeder Herausforderung, so ist es im Leben auch, man wächst, man sammelt neue Erfahrungen, die Grenzen verschieben sich und wieder. Ich bin angekommen und die Grenzen haben sich wieder verschoben. Und diese Grenzen, die sich verschieben, die mache ich ja jeden Tag, also gerade auch in Peru, habe ich jeden Tag irgendwelche neue Herausforderungen. Und das ist eigentlich nichts Körperliches, es ist eigentlich nur eine Erkenntnis, die du hast im Kopf. Weil wenn du dann etwas bezwungen hast, dann macht es einfach nur im Kopf, hast du so eine Erkenntnis, die dir sagt, ey, ich kann's, ich hab's jetzt geschafft.
Fühlt man sich auch stärker?
Dann, ja, also stärker im Kopf, ja. Man sammelt die Erfahrung, dass man das schaffen kann, geschafft hat. Und dann will man natürlich wieder neue Erfahrungen sammeln. Und das ist für mich diese Grenzen, die sich verschieben, das ist das einfach eine Erkenntnis, die man im Kopf hat. Und das habe ich dann nach der Istanbul-Reise gehabt und habe dann mir danach gedacht, ey, versuch mal jetzt wirklich grenzenlos zu denken. Ich habe mir wirklich die Weltkarte geöffnet und geschaut und mir gedacht, wo wäre so ein Lauf mit am schwierigsten? Ne? Und dann.
Also nicht am leichtesten, sondern am schwierigsten. Du hast nicht eine Karte aufgemacht, wie es so manch andere machen und sagen, ey, wie nehme ich den leichtesten Weg bis dahin?
Ja, ich suche mir immer die schwierigste Route.
Ey, du bist das absolute Gegenteil von uns. Unsere ganze Karriere basiert darauf, ey, wie wenig können wir was machen?
Ich wohne im ersten Stock und fahre mit dem Aufzug in die Garage.
Ja.
Ich nehme nicht mal die Treppen. Wir sind Versager.
Ja, das sowieso. Das ist ja nichts Neues.
So, die Weltkarte, also bevor du die Weltkarte ansprichst, würde ich dir das gerne nochmal sagen, das habe ich dir unten vorhin gesagt, wo wir nochmal ein bisschen gesprochen haben, ist, das, was du irgendwann deinen Kindern beibringen kannst, ist unbezahlbar. Ja. Was du dir für Lebenserfahrung, du kannst deine Kinder 20 Jahre sozusagen ersparen lassen, schenken, was sie durch deine Erfahrung mitkriegen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz krass. Weil so ein Typ, der so erzählt, hey, du kannst mit diesem System ein Ferrari gewinnen, der kann höchstens seinen Kindern erzählen, wie man weiter Leute betrügt. Mhm. Ja, wenn überhaupt. Wenn
und
du kannst wirklich, weil dazu kommen wir ja noch, was du in Peru alles erlebt hast. Da kommen wir ja noch hin. Wir haben das ja ein bisschen aufgebaut. Und ich glaube, diese Erfahrung ist wirklich unbezahlbar. Das kann man in keinen Film erklären, das kannst du in keinem psychologischen Buch von so einem Dr. Siegmund Helmut oder wie die alle heißen, irgendwie auch lernen, wie man Kinder erzieht. Ich glaube, so eine Lebenserfahrung kannst du nirgendwo rausholen, nur wenn du das selber erfährst.
Und du bist hart. Und das finde ich ist wichtig, weil das wird uns ja, also in der heutigen Gesellschaft gilt ja alles, was hart ist, das gilt als schlecht, das ist nicht gut. Keiner soll irgendwelche Hürden meistern, alle sind Teilnehmer.
Bundesjugendspiele sollen abgeschafft werden.
Alle sind Sieger.
Ja, weil das diese Competition verletzt, dann so kleine, schwache Kinder.
Ja, alle sind Sieger, alle sind Champions und das ist ja Quark. Und das, was du machst, ist so, dass du hast Hürden überwunden, die wirklich sehr, sehr schwer sind, mental wie auch körperlich. Und das ist ja natürlich auch fürs Leben sehr gut und das kannst du auch wirklich deinen Kindern mitgeben. So, dann werden die keine Weicheier, ne? Die Leute haben ja natürlich immer Angst, wenn ich sage, ey, diese ganzen Kinder sind verweichlicht, dann denken die, ich meine, dass Kinder mit so Messern und Granatwerfern rumlaufen sollen. Nein, aber dass die im Kopf stark sind.
Weil die Kinder, die das machen, sehen so aus, wie du deswegen hast.
Ja, leider. Die Optiker ist nicht von Vorteil.
Weil nicht nur die Kinder, also ich sag immer, ich will alle Menschen inspirieren damit, ne? Nicht jeder muss Extremsportler werden, aber jeder kann sich aus meiner Erfahrung was rausziehen für sein Leben.
Was er kann, ja?
Ja, ja. Und das
wo er
ist so,
brennt dafür.
Das ist so meine Inspiration, irgendwie andere Menschen zu inspirieren. Das macht mich stolz, wenn ich das schaffe.
Denkst du, dass, wir haben auch schon mal hier über sie geredet, es gab, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, 3, 4, 2 vielleicht auch nur, es gab dieses Mädchen, die auf so einem kleinen Segelboot um die Erde gesegelt ist.
Ja,
ne?
Die 14-Jährige.
Diese 14. Okay. Denkst du, sie ist, dass sie den gleichen Antrieb hat, so wie du? Dass sie gesagt, boah, weil das war wirklich gefährlich. Also ich rede nicht von so einer Fähre, wo du safe bist, sondern so ein kleines Segelboot. Da kann alles passieren, da gerätst du den falschen Sturm, dann bist du weg vom Fenster.
Also
und sie ist um die Erde damit gesegelt, weil sie... Denkst du, es ist der gleiche Antrieb wie bei dir sowas?
Dazu kenne ich sie nicht.
Ja.
Aber was ich weiß, dass sie auf jeden Fall einen Antrieb haben musste, um das zu schaffen. Weil ohne Antrieb schaffst du sowas nicht.
Mhm.
Und sie muss einen ganz starken Antrieb gehabt haben. Und wie bei mir auch. Also ich habe auch viele fragen sich oder haben sich gefragt, ey, wie hast du das geschafft? Wie schaffst du das? Und für mich, das ist wirklich schwierig zu erklären in Worten, wo ich diese Kraft raushole.
Das ist einfach vom Inneren.
Das ist wirklich, auch einfach... Ich habe diesen Traum oder diese Vision gehabt, das zu machen oder als Extremsportler auch was zu schaffen. Und ich war wirklich besessen von dieser Idee, dass ich halt nichts anderes mehr gedacht habe. Und habe auch nach dieser Istanbul-Reise auch wirklich, zu diesem Zeitpunkt muss man wissen, ich habe dann alles andere aufgegeben, habe nichts mehr gemacht und war dann Vollzeit Extremsportler, hab gelebt wie ein Profi, ohne irgendwie davon leben zu können und habe keinen Plan B mehr gehabt, bewusst keinen Plan B mehr gehabt, weil, muss nicht jeder verstehen, aber der Wunsch, Plan A zu machen oder den Traum zu verfolgen, war für mich so groß, dass ich keinen Plan B mehr machen wollte und deswegen war das wirklich der Antrieb, was viele nicht verstehen, was wirklich eine harte Zeit für mich auch war, weil zwischen Istanbul-Reise und mit der Peru-Reise war eine längere Zeit, wo ich plötzlich keine Möglichkeiten mehr hatte. Das war wirklich, als ich die Idee hatte zu dieser Peru-Reise, ich konnte mich nicht mal irgendwie ein Busticket leisten, um von Bremen irgendwo hinzukommen. Und das war wirklich eine harte Zeit für mich. Ich habe jetzt diesen Traum gehabt, diese Idee gehabt, wovon ich wirklich besessen war. Ich habe Bücher gelesen über Peru, ich habe Filme geguckt, ich habe mich dann beschäftigt.
Aber wie kamst du auf Peru?
Ja, ich habe mir diese Weltkarte geöffnet, habe mir gedacht, wo wäre so ein Lauf am schwierigsten. Und ich habe dann durch einen Zufall kam ich auf Peru. Einfach durch einen Zufall kam ich auf Peru. Dann hat es irgendwie Klick gemacht, weil ich dachte, Peru kenne ich, schon mal gehört. Aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt und habe mich dann, je mehr ich damit beschäftigt habe, desto besser hat sich das angefühlt, weil Peru ist halt unglaublich vielseitig. Man sagt drei Welten, ein Land. Es hat Gebirge, Hochgebirge, Wüste, Dschungel. Und dann dachte ich, das ist genau richtig für eine Herausforderung. Und das war für mich dann der Plan quasi.
Da war also, du hast auch keinen Plan B gehabt. Dann wird es doch vielleicht Bolivien oder es wird doch dann irgendwie Argentinien. Du wolltest Peru, genau. Und sonst nichts.
Peru, und dann gab es noch ein Erlebnis, was ich gerne erzähle. Ich habe mich dann schon damit länger beschäftigt. Ja, ich habe mir wirklich alles angeguckt. Ich habe sogar Leute gesucht in Deutschland, die aus meiner Stadt, die aus Peru oder peruanische Wurzeln haben. Habe die befragt. Ich also fast schon wirklich im Positiven besessen. Und dann war ich in der Stadt, ne? Und am Telefonieren, und dann lag auf dem Boden irgendwas, ist mir ins Auge gestochen. Und das ist eine True Story. Und dann hab ich das einfach aufgehoben. Und das war so ein Armband mit der peruanischen Flagge. Und das war für mich voll der krasse Moment, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du beschäftigst dich seit Wochen, Monaten gefühlt mit diesem Land, und dann findest du ein Armband auf der Straße mit der peruanischen Flagge. Das könnte alles andere sein. Und das war für mich wie so ein Zeichen, ja. Und dann hat sich das einfach so gut angefühlt. Aber wie gesagt, zurück zu der Zeit dann, als ich die Idee ist entstanden. Das war dann wirklich mein Traum, das zu tun. Nur habe ich die Möglichkeiten nicht gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich habe alles andere aufgegeben. Wie gesagt, ich habe türkische Wurzeln. Man kennt das, ausländische Familien. Immer schwierig, mit sowas anzukommen, zu sagen, ey, Mama, ich habe jetzt alles gekündigt.
Ich will durch die Welt laufen. Die denken, ja, du bist verrückt geworden.
Ja, ich will Extremsportler werden. Und das war eine schwierige Zeit auch für mich, weil ich kenne meinen Vater nicht, ich habe keinen Vater. Ich bin mit meiner Mama aufgewachsen mit zwei Geschwistern. Meine Mama kommt aus ärmlichen Verhältnissen aus der Türkei, ist nach Deutschland gekommen. Ihr Weg war schon geebnet in Deutschland. Ja, sie hat arbeitet bis heute noch, hat 2-3 Jobs. Und deswegen hat sie das, für sie war immer wichtig, dass ich irgendwas mache, was immer, also diese Sicherheit kennt man ja bei unseren Eltern. Und für mich war das dann halt schwierig, als ich dann ankam und gesagt habe, nee, das ist jetzt mein Traum und das möchte ich machen. Das war halt schwierig, dann hat meine Familie das nicht verstanden, was ich bis heute verstehen kann, weil die mich lieben und irgendwo schützen wollten.
Aber haben die es direkt akzeptiert?
Nein, gar nicht. Gar nicht akzeptiert. Was für mich irgendwo, wo ich ganz ehrlich bin, noch eine zusätzliche Belastung war. Weil, wie gesagt, die Zeit war nicht so einfach. Und dann noch kommt die Familie dazu, die dich nicht unterstützt, sondern noch zusätzlich drauf einredet. Aber das ist das, was ich immer sage. Ich habe diesen Traum gehabt. Und wenn du einen Traum hast, dann bist du damit alleine. Dann keiner kann in deinen Kopf reinschauen. Keiner kann sehen, wie groß dieser Traum ist, wie groß diese Vision ist. Und genauso war das auch bei mir. Ja, ich bin sehr mit meiner Familie sehr eng, ja, meine Schwester, meine Mutter, mein Bruder, und aber keiner konnte sehen, wie sehr ich das eigentlich wollte. Meine Mutter hat immer gesagt, mein Sohn, such dir doch wieder normale Arbeit, folg deiner beruflichen Perspektiven.
So aus Angst heraus, aber.
Ja, und ich habe gesagt, Mama, das ist meine Arbeit, nur werde ich noch nicht dafür bezahlt. Aber ich lebe schon so, oder ich nehme das schon so ernst, als wenn das meine Arbeit wäre. Und das ist auch der Punkt, warum viele scheitern, ist, weil die halt immer auf Familie und Freunde hören. Jetzt keine falsche Message. Manchmal hört auf eure Familie, hört auf eure Eltern. Aber
das ist gut, aber
ja, gerade in dem Fall, wenn du, deswegen sage ich immer, folgt deiner Leidenschaft. Gerade in dem Fall habe ich meinen Traum dann aber auch beschützt von meiner Familie, was heute auch die richtige Entscheidung war. Und wie gesagt, dann habe ich keine Möglichkeiten gehabt. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe diesen Wunsch gehabt, mir waren aber die Hände gebunden. Ich kann mir nicht mein Busticket leisten. Wie soll ich jetzt überhaupt nach Peru kommen? Bitte?
Mit einem Seil oder?
nein. Achso. Dann bin ich da und deswegen das war für mich eine schwierige Zeit, weil du willst, du kannst und aber du kannst nicht loslegen, ne? Du hast die Mittel einfach nicht. Und dann gab's halt wirklich Momente, wo du dann auch wirklich denkst, ey, hat das überhaupt irgendwie Sinn, ja? Und weil es sah gar nicht, einfach gar nicht danach aus, als wenn ich irgendwie damit was erreichen können. Und in diesem Moment habe ich halt nicht aufgegeben, wo ich gesagt habe, ich gebe nicht auf. Und das ist auch der Punkt, wo viele scheitern, ist, weil die etwas machen, die folgen vielleicht ihrer Leidenschaft, versuchen etwas, aber die erwarten nächste Woche schon irgendwie Erfolg dafür. Und wenn es dann nicht klappt, hören die direkt auf. Aber bei mir hat es irgendwie Klick gemacht in dem Moment, weil ich mir dachte, ich dachte mir, wie, warte mal kurz. Ich kann damit Erfolg haben, wenn ich eine Zeit mal zurückstecke, wenn ich eine Zeit verzichte, wenn ich hart arbeite, geduldig bin. Dann dachte ich, nichts leichter als das. Dann gehe ich diesen Weg. Auch wenn es mal härter ist, ja.
Und wie hast du das Geld zusammengekratzt?
Ich habe keinen Cent gehabt zu diesem Zeitpunkt. Ich habe keinen Cent gehabt, habe mich bewusst in diese Situation begeben, ne, wo ich nichts mehr hatte, weil in diesem Moment der Fokus ein ganz anderer war. Weil, wie gesagt, du hast keinen Plan B mehr. Ich habe so hart trainiert. Ich kam nach Hause, habe was gegessen, saß auf der Couch und habe so schon schlechtes Gewissen bekommen. Dachte ich, was sitzt du hier rum? Du hast dich in diese Situation begeben, hast alles aufgegeben, dann mach. Ja, und das ist auch wieder, was ich jedem sagen kann. Manchmal reicht es aber nicht, wenn du Erfolg haben möchtest, hart zu arbeiten, geduldig zu sein. Du musst einen Weg finden. Und wenn du wirklich etwas so sehr willst, dann findest du einen Weg. Und das war dann, was alles für mich verändert hat. Aber davor muss ich auch noch eine Geschichte erzählen, was auch sehr emotional für mich ist. Steht auch im Buch drinne. Ist, man muss verstehen, meine ältere Schwester ist so der Oberhaupt der Familie, ja. Also nicht meine Mama hat das Sagen, nur meine Schwester ist so wirklich, wo ich Respekt vor habe, ja. Und ich kam dann eines Tages nach Hause. Das war dann auch die Zeit, wo es einfach gar nicht danach aussah, als wenn ich irgendwas erreichen könnte. Ich habe ehrlich 1000 Mails an Sponsoren geschickt, nur Absagen bekommen. Niemand hat daran geglaubt, an das Projekt, ja.
Was hast du in die Mail reingeschrieben?
Ey, wenn ich heute daran denke, war auch voll Quatsch. Ich habe einfach gesagt, hey, ich bin der Savasch. Ich habe ein cooles Projekt, wieder durch Peru laufen, was auch immer, habe das versucht so ein bisschen zu pitchen, aber nur Absagen. Und dann kam dieser Moment, und ihr müsst verstehen, ich habe nicht gearbeitet, nur das gemacht. Und dann kam ich nach Hause, meine Schwester sagt dann, okay, Savasch, wir müssen mal reden, komm mal her. Meine Mutter war da, meine Schwester war da, wir waren im Wohnzimmer, auf dem Tisch waren dann schon die Rechnungen so auf dem Tisch. Meine Rechnung, die ich nicht mehr bezahlen konnte. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, gib jetzt auf. Sie hat gesagt, gib auf, gib deinen Traum auf, es sieht einfach gar nicht danach aus, als wenn du irgendwie damit was erreichen könntest. Und ihr müsst verstehen, zu diesem Zeitpunkt, ich war positiv besessen von dieser Idee, ich habe an nichts anderes mehr gedacht. Ja, deswegen hat mich immer Vincent van Gogh immer sehr inspiriert, der gesagt hat, ey, I put my heart and soul into my work, lost my mind in the process. Das ist mir passiert. Also ich habe meinen Verstand quasi verloren, aber ich sehe es positiv, weil ich an nichts anderes hat mich interessiert. Das war mein Leben. Und dann ist so deine Familie, man wünscht sich halt so ein bisschen mentale Unterstützung. Und in dem Moment, das war alles zu viel, ja, das war sehr schwierig für mich. Und ich habe dann gesagt, nein, ich gib nicht auf. Ich habe gesagt, meine Schwester sagt, bitte gib mir Zeit mit diesem Projekt Peru. Ich glaube daran, dass das alles verändern wird. Und ich hab nicht gesagt, bitte unterstützt mich bis dahin. Ich habe nur gesagt, bitte lasst mich da einfach machen. Ja, ich verstehe euch, ich liebe euch dafür, weil ihr mich beschützen möchtet. Und ich habe das direkt schon verstanden, dass die nicht verstehen, dass ich nur das machen möchte und dass nichts anderes für mich in Frage kommt. Und deswegen war ich meiner Familie auch nie böse. Und das ist halt wirklich, das ist aus Liebe. Aber ich habe gesagt, bitte, ich sehe was ihr nicht seht, diese Vision. Bitte gib mir Zeit, lass mich bis dahin einfach nur in Ruhe, lass mich machen. Ich sage, okay, wenn du aber das Projekt und es wird, wenn das nichts verändert in deinem Leben und du immer noch so in Gänsefüßen leidest, weil für die war es schwierig, mit anzusehen. Ich war schon Ende 20, 30 und konnte mir nicht mal draußen Döner leisten. Und das hat denen wehgetan. Ja? Wieso tust du dir das an? Aber für mich, ich habe mich im Nachhinein mit meiner Schwester gesprochen. ey, habe ich mich einmal beschwert? Habe ich mich einmal beschwert in der Zeit, dass ich kein Geld habe oder was auch immer? Nein, hast du nicht. Weil ich halt diesen Traum hatte und daran geglaubt habe. Und dann, jetzt überlegt euch mal, jemand gibt euch eine Frist, bis wann ihr Erfolg haben müsst. Und sie hat mir eine Frist gegeben, bis wann ich Erfolg haben muss und was das mit dir macht. Aber das hat mich einfach nur noch mehr motiviert. Und dann habe ich, wie gesagt, komme ich jetzt daraus zurück, alles versucht, um irgendwie weiterzukommen. Und dann habe ich die Idee gehabt, eine Filmproduktion anzuschreiben. Und dann habe ich denen auch wieder ganz einfach geschrieben, ganz frech gesagt, ey, ich bin der Savas, ich habe ein cooles Projekt vor, lass uns einen Film machen. Und jetzt, das ist das, was ich meine. Wie kommt man auf die Idee? Weil das ist das immer, was ich im Englischen sagt man, you have not because you ask not. Das ist, viele würden gar nicht erst fragen, weil die sich denken, ja, warum sollen die schon ja sagen? Aber ey, wenn du etwas so sehr willst, dann tust du doch alles dafür. Und in dem Moment einfach alles versucht. Und dann kam wirklich plötzlich diese positive Nachricht. Die sind dann in Kopenhagen gewesen bei einem Filmfestival, waren dann auf dem Rückweg, haben uns dann getroffen in einer Hotellobby. Und ich habe dann wirklich mein Leben erzählt, was meine Motivation dahinter ist. Und das hat die so begeistert, inspiriert, dass die gesagt haben, ey, wir machen das. So. Und deswegen bin ich der Filmproduktion auch unglaublich dankbar, weil wir selbst in der Zeit auch niemand davon überzeugen konnten, größere Sponsoren, die nicht daran geglaubt haben. Und die haben gesagt, ey, wir finden dich so klasse und wir sehen, dass du so voll mit dem Herz dabei bist, dass wir das einfach mit dir machen werden. Und das war quasi dann, um jetzt aus diesem Traurigen rauszukommen, das war dann quasi dieses Projekt mit denen, war das mein Ticket dann, endlich loszulegen, um nach Peru zu kommen. Und dann, das war der Start dann, dass ich dann in Peru stand. Deswegen sieht man im Film, es gibt auch einen Film, einen Dokumentarfilm über die Reise, da sieht man im Film diese Szene, deswegen, viele werden das jetzt dann auch fühlen, wenn die das hören und den Film sehen, die Szene, wo ich dann am Platz ankomme, das war so in der Stadt quasi, wo ich loslaufen wollte am nächsten Tag. Ich bin dann trotzdem einen Tag vorher angekommen, wir wollten dann ein bisschen filmen und ich habe direkt geweint, richtig geweint, weil ich in dem Moment realisiert habe erst, weil bis dahin die ganze Reisevorbereitung, ich habe gar nicht realisiert. Aber in dem Moment habe ich erst realisiert, ey, es geht jetzt endlich los. Du hast so lange überhaupt dafür gekämpft, um morgen loszulaufen.
Der Traum fängt an.
Ja, und ich habe einfach in dem Moment das auf einmal realisiert, dass es jetzt endlich losgeht. Und dann sieht man, wie ich halt Tränen bekomme und am nächsten Tag dann endlich losgelaufen bin. Und das war der Start. Jetzt zu viel gesprochen.
Ich finde es halt, nein. Das ist sehr gut, dass du so viel sprichst. Du bist ja auch in einem Podcast. Du hast ja dann deine Herangehensweise geändert. Du wolltest erstmal irgendwelche Sponsoren ranholen. Dann bist du aber auf dieses Filmteam zugegangen. Ja. Wieso kam
Switch.
Wieso kam dieser Switch, dass du sagst, weißt du was, ich besorge keine Sponsoren. Ich frage mal ein Filmteam, ob die das begleiten. Und wenn man so viele Absagen kriegt, ist es ja auch so, dass man manchmal dann so frustriert ist oder denkt, ey, das bringt nichts, das ist ja eigentlich auch nochmal als niemand ein Filmteam zu fragen. Das heißt, die Aussicht auf Erfolg ist ja...
Deswegen sage ich ja, you have not because you ask not. Ja. Du hast nicht, weil du nicht danach fragst. Und ich frag im Leben nach ganz viel. Ja, weil dann die Möglichkeit besteht, dass du auch viel bekommst. Und dass ich die Filmproduktion gefragt habe, ich war so verzweifelt, ich habe einfach nach einem Weg gesucht, um diese Reise überhaupt zu machen.
Ja.
Diesen Traum, diese Idee, die ich dahinter hatte, um das irgendwie zu realisieren, weil Sponsoren geht nicht. Ich habe keine Kohle dafür und mach das halt wirklich Vollzeit. Und das war so die Idee dahinter.
Okay, das Filmteam hat dann zugesagt. Genau, davon, wer war das?
Gravierfilm aus Dresden.
Aus Dresden, okay. Mhm. Und die haben gesagt, ey, wir zahlen das alles, ne? Also wir zahlen dein Ticket, dass du erstmal hinfliegst. Und dann haben die dich begleitet, während du läufst.
Nee, also die haben auch in der Zeit auch nicht so viele Sponsoren, weil auch keine Filmförderung große bekommen. Und deswegen bin ich denen auch so dankbar, dass sie das trotzdem gemacht haben. Ja, wir haben nicht die Möglichkeiten gehabt.
Aber ich verstehe, also es ist traurig, dass du keine Gelder dafür bekommen hast, auch der Filmförderung. Aber wir brauchen das Geld für Indien. Savas, 300 Millionen für Indien. Das brauchen wir.
Ach so, ja, das war's. Okay.
So, weil wir haben sowas nicht für Kultur und
dass,
Film.
Dass die in den Weltall fliegen können.
Dass sie in den Weltall, also... Dass
hätte man denen das gegeben, dass die essen.
Weil guck mal, die Inder, die wollen ja auf den Mond. Und wer sind wir als Deutschland?
Was wollen die Inder auf dem Mond? Da gibt's kein Pfützenwasser.
Deswegen ist leider für so großartige Projekte und wo man sieht, das könnte der Jugend helfen, dass ein junger Mann mit Migrationshintergrund, der ohne Vater aufgewachsen ist, ja, wo Leute Eltern haben und nichts aus ihrem Leben machen, hingeht und sagt, ey, ich will das begleiten lassen. Ich will nicht viel, ich will keine Millionen dafür, dass ich das mache, sondern ich will einfach nur, dass die Reise bezahlt wird, dass ich diesen Traum erfüllt habe. Dafür haben wir leider kein Geld.
Sportförderung.
Sportförderung. So was haben wir nicht.
Das ist eine Leistung.
Und für die Schwimmer da draußen, die Olympia machen und so, haben wir leider kein Geld. Aber... Ja. Dass die Inder auf den Mond können. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also, liebes Deutschland.
Die Kühe gehen aus.
Die Regierung, hört mal zu. Ne? Wir haben ja einen Typ, ja, der seine Träume lebt. Und hätten wir wirklich Filmförderung, was von uns, von unserem Geld, also ich will mein Geld, was von mir genommen wird und von dir und von allen, die wir kennen, soll in solche Projekte reingesteckt werden. Ja.
Das ich suche noch Sponsoren. Also.
Ja, aber danach wird sowieso deine Karriere anders werden. Ja. Nach diesem Podcast ist immer anders.
Ja,
wir haben selber zwar keine Sponsoren hier, aber...
Das hat aber dich, andere Gründe. Ja, das hat aber das ist, weil er nicht die Klappe halten kann.
Genau. Also du kamst da an.
Ja, genau. Und das Kamerateam, zu deiner Frage, ob die mich die ganze Zeit begleitet haben, nein, das ging auch nicht und war auch nicht nötig. Und das war auch nicht die Idee dahinter, weil für mich, das ist das Abenteuer für mich. Und ich bewusst auch solche Reisen alleine, weil die Erfahrung, wenn du alleine bist, auch für mich eine schöne Erfahrung ist. Natürlich hast du auch mal Momente, wo du einsam bist, wo du wirklich tagelang auf niemanden triffst, Selbstgespräche führst. Aber es ist unglaublich, weil auf diesen Reisen habe ich gelernt, in diesem Moment, wo ich alleine bin, zu reflektieren im Leben. Ne? Man fängt an plötzlich, weil wie gesagt, ich laufe da 10 Stunden, 11 Stunden gefühlt jeden Tag, mach nichts anderes, ja. Dann habe ich angefangen, so mich selbst zu reflektieren, mein Leben zu reflektieren. Und das war sehr positiv für mich auch. Und diese Erfahrung mache ich dann halt wirklich, wenn ich alleine bin. Und das Kamerateam war von den 87 Tagen vielleicht ein Viertel der Zeit da. Und die haben halt immer, ich habe so einen GPS-Tracker gehabt, die haben halt immer gesehen auf der Karte, wo ich bin. Und dann haben die aus Deutschland wieder angeflogen, geguckt, okay, der Savasch wird jetzt wieder an einem Ort sein, wo er besonders viel leidet. Und
GPS-Tracker dann, haben die dir gegeben?
Ja.
Krass, kann man das an seine Frauen bringen? So ein Scherz. So ein Scherz.
Warum braucht man die? Die darf doch sowieso nicht raus.
Eben, deswegen war es ja auch ein Scherz.
Okay, das ist mein Verstehen. Du weißt, kennst du dich ein bisschen mit Politik aus?
Ja, ein bisschen.
Ja, hast du gehört, dass über 350 Millionen Deutschland an Peru gegeben hat? Für Fahrradwege? Hast du die da gesehen?
Habe ich mitbekommen.
Hast du die Fahrradwege gesehen? Das interessiert mich. Nein.
Aber war bestimmt jetzt, ist ja aktuell gerade wahrscheinlich.
Ja,
vor einem Jahr.
Ja, von mir, glaube
ich. Zwei. Hast du keine Fahrradwege gesehen? Das werde ich überprüft lassen.
Ja, aber der musste ja so quer durchs Land.
Ich will die Fahrradwege sehen. Ja, mir egal, wo lang. Für 350 Millionen will ich mindestens. Ey, wie süß du niest. Wie so ein kleines Baby. Oh, jetzt werden so voll viele Frauen sagen, oh, der niest so süß. Ich dachte, das ist so ein Verbrecher, aber nein. Der niest echt süß. Okay, zurück zum Thema. Du warst in Peru. In diesem Lamia-Platz.
Lamia-Platz?
Deine Mitte. In der Stadt.
Plaza de Armas, ja.
Also. Ja, dann, wie heißt die Stadt?
Nee, wo du angefangen
hast. Also Lima. Ach so, das Lima. Meinst du. Ja, Lamia, okay.
Ach so, Lima.
Lima, die Hauptstadt von Peru.
Jetzt in meinem Kopf, weil ich so später bin, ich denke, so ein alter Peruaner hat so mit einer Pistole geschossen und hat gesagt, los. Ja. So war das wahrscheinlich nicht.
Nein.
Du hast dir dann auf dem Handy ein GPS angemacht, ein Navi oder was? Oder hast du eine Karte gehabt? Wie bist du losgelaufen? Wo wusstest du, wo du lang musst?
Also ich habe diesen GPS-Tracker gehabt. Da konnte man eigentlich auf der Homepage auch live mitverfolgen, wo ich gerade bin, was ich mache. Dann habe ich natürlich eine Uhr gehabt, wo ich auch alles machen kann, auch tracken kann. Und auch im Handy mit Offline-Karten konnte ich benutzen, also die ich dann halt offline nutzen kann. Ansonsten mache ich das auch immer so, anders jetzt bei meinem nächsten Projekt, aber laufe ich einfach in eine Richtung, gefühlt in eine Richtung. Ich wusste ja, ich laufe los, ich laufe Richtung Süden erstmal, komplett die Wüste entlang. Und deswegen habe ich immer von Tag zu Tag eigentlich mal geschaut, wo lang laufe ich. Manchmal ist es halt wirklich offensichtlich, wo lang du laufen muss. Und irgendwie, ich habe auch sehr gute Orientierungssinn. Und deswegen habe ich da nie mit Problemen gehabt.
Was denkst du, was schwerer ist? Wenn du sagst, ich laufe von Lima los, bis zum Süden, bis zur Wüste, bis zur Grenze, wo ich sehe, ich komme nicht mehr weiter. Und du weißt die Kilometer schon. Ah, ich muss 2000 Kilometer laufen, dass ich da hinkomme. Oder du weißt es nicht und du läufst und läufst und sagst, ey, ich habe schon 8000 hinter mir, aber das ist erst 500 Kilometer.
Das finde ich besser.
Was ist besser? Es nicht zu wissen?
Also ich mache das immer so, also so ein kleiner Trick im Kopf. Ich denke gar nicht so wirklich danach so langfristig. Ich denke da immer wirklich von Kilometer zu Kilometer. Ich denke so, okay, in 5 Kilometer komme ich da an, in 10 Kilometer und da. Und das motiviert mich dann auch mal, so in kleinen Schritten zu denken. Und diese 5.171 Kilometer, die habe ich, diese Route, die ich gelaufen bin, die habe ich gar nicht ins Detail geplant. Ich mag das gar nicht, so richtig klein, ins kleinste Detail zu planen, weil dann nehme ich mir das Abenteuer so ein bisschen weg, weil dann weiß ich ja schon, wo lang. Ich habe mir das immer offen gehalten, habe während der Reise gesagt, ey, ich laufe jetzt da lang, bin ich dann da lang gelaufen. Für mich war immer klar, ich will diese Runde laufen, ich will durch alle Regionen laufen und ich will jeden Tag einen Ultramarathon laufen. Das war klar, aber sonst habe ich nicht die Route geplant, deswegen wusste ich gar nicht vor meiner Reise, dass es 5.171 Kilometer werden und habe gar nicht daran gedacht.
Also du wusstest nicht, dass du auch den Weltrekord aufstellen wirst damit?
Nee, also wie gesagt, das
war nicht... Hast du einen Weltrekord damit aufgestellt?
Ja.
Meine Frage ist jetzt, wie groß bist du?
1,76 glaube ich.
1,76, ne? Und du bist 2000 Kilometer gejoggt.
Ja.
Da, du brauchst 87 Tage dafür.
Nein, 5.071 Kilometer meinst du, oder was meinst du?
Ja, über 5.000 Kilometer, du hast 87 Tage gebraucht. Du bist 1,75.
Ja.
Braucht ein Kleinwüchsiger die doppelte Zeit?
Ich hab dir gesagt, wenn der da kommen Fragen.
Wenn der ich weiß nicht, wenn ich jetzt darauf antworte, irgendwas Falsches sage, weiß
nein, passiert nichts.
Ja, der braucht doch die doppelte Zeit, der hat doch kürzere Beine und der Weg ist doch länger. Oder nicht? Jetzt, wenn man so logisch nachdenkt.
Der Arme. Der ist gelaufen. Ein halbes Jahrzehnt, damit steht, dass er von einem anderen Kleinwüchsigen gehört. Ob es ein Kleinwüchsiger schafft.
Kommt drauf an, wie schnell man läuft. Ne? Ja. Kommt auf die Pace an, wie schnell man.
Ja?
Läufst du schnell? Was ist das für ein Rhythmus?
Im Training laufe ich gerne schnell und für einen extremen Abenteuer-Ultraläufer, wo ich nicht schnell laufen muss, wo es nicht darauf ankommt, bin ich schon ein schneller Läufer, aber auf bei solchen Projekten, da darf ich mich gar nicht völlig verausgaben jeden Tag. Also da geht's mehr um die Distanz dann und du musst wirklich deine Kraft auch sparen.
Pacing.
Ja, Pacing, genau. Und auch Energiemanagement auch, weil ich jeden Tag 8000 Kalorien verbrannt habe und war jeden Tag ein Kaloriendefizit, weil ich nicht so viel essen konnte, weil ich ständig gehungert habe, weil ich nicht so viel gefunden habe. Aber
meinst du, es waren 8000?
Ja, so circa immer mal. Ich hab immer gesehen auf meiner Uhr. Und aber ich habe mich auch so vorbereitet. Das heißt, ich wusste, dass es so kommt, dass ich in Peru mal nichts zu essen finden werde. Deswegen habe ich ganz viele lange Läufe auf nüchternem Magen gemacht. So lernt der Körper mit wenig Energie auszukommen. Also der Körper gewöhnt sich an fast alles. Und deswegen ging das irgendwie auf der Reise. Natürlich gab es oft kritische Momente, wo du dann irgendwo in der Wüste bist und du hast noch eine halbe Flasche Wasser. Und die teilst du dann aus. Und du kannst erst nur am nächsten Tag irgendwo trinken. Hab dann einen Schluck getrunken, dann schlafen, morgens dann nochmal einen Schluck.
Wie Jackie Chan bei Mission Adler.
Und du musst versuchen, damit irgendwie auszukommen.
Aber wenn du durch die Wüste, also da war ja nix oder was?
Es gab die Panamericana, es gibt eine Straße, die durch die Wüste komplett durchgeht. Aber es gab natürlich oft gar nichts. Also
lange haben sich nicht kennen. So Peruaner so am Straßenrand oder irgendwo so in einem Dorf so dumm angeguckt, so, was will der Greenhorn hier, Alter?
Ja,
Gringo, das ist
Gringo. Nein, Gringo, zum Glück sehe ich so aus, wie ich aussehe.
Die denken, das ist selber einer.
Ja. Weil ich habe selber, braune Haut, dunkle Haare, deswegen bin ich nicht so sehr aufgefallen, plus ich konnte die Sprache auch ein bisschen. Und das war, ich sag euch wirklich, aus heutiger Sicht, das war wirklich, was mir geholfen hat auf der Reise, weil, wenn ich mir vorstelle, aus heutiger Erfahrung, nachdem ich das gemacht habe, hätte ich blonde Haare, weiße Haut, an den Orten, wo ich gelaufen bin, wäre mir vielleicht was zugeschossen, weil ich bin durch Barrios gelaufen, durch Ghettos gelaufen, ich bin durch Drogenkartellgebiete im Dschungel gelaufen. Ich wurde jeden Tag gewarnt vor den Menschen in Peru, lauf da nicht lang, pass auf dich auf. Die Polizei, ich habe nach 2 Monaten, die Polizei hat mich da irgendwo angehalten, gesehen, irgendwo im Dschungel. Die haben gesagt, was machst du? Ich laufe seit 2 Monaten hier durch das Land. Die meinten so, wie, warte mal kurz, du läufst seit 2 Monaten durch das Land und du wurdest noch nicht ausgeraubt. Und das war also wirklich sehr, nicht ungefährlich, also allgemein Südamerika, und ich bin ja nicht an touristischen Orten immer. Ich bin da irgendwie irgendwo an Orten, aber wo man nicht hingeht.
Aber diese Dschungel, wie so drum kann, so richtig mit Fässern und so?
Ja, das weiß ich nicht, ich kenne mich da nicht aus.
Aber das ist ja das, was ich ihm sage. Ich glaube, was dich auch beschützt hat, klar, die Optik, ne, auch. Aber ich glaube, dass dieses Selbstverständliche, dass du nicht so rumgelaufen bist, extra deine Sachen.
Genau, dass du sagen deine Sachen,
du bist so rumgelaufen, das war ganz normal, deswegen sage ich auch immer zu ihm, ich würde, wenn ich in Amerika bin, durch Compton laufen. Ich gehe in Brasilien. Yeah. Ich laufe darum nicht, weil ich ein Gangster bin und hart und sag, mir kann nichts passieren, ich klatsche jeden weg. Weil ich sage, ich glaube, wenn du denen das Gefühl auch gibst, ey, ihr seid eh Verbrecher, ich fürchte euch alle, dann rauben die dich aus. Yeah. Wenn du da rumläufst, als ob nichts ist, du setzt dich auf den Bürgersteig, isst paar Pistazien, ich glaube, dass nichts passieren wird.
Ich sag, genau das wollte ich noch dazu hinzufügen. Das ist das, was ich gelernt habe, aus Erfahrung durch meine Reisen. Ich habe gelernt, dass du in solchen Situationen oder solchen Orten ganz selbstverständlich da durchläufst. Wenn du dich zu auffällig noch benimmst quasi, dann fällst du auf und dann die Leute riechen das dort. Yeah. Ne? Die wissen dann, okay, der ist nicht von hier. Aber ich habe ganz selbstverständlich da durchgelaufen und die Leute dann dachten dann, okay, der kommt von hier oder der kennt hier jemanden, und das hat mich auch davor bewahrt. Und das lernt man einfach mit der Erfahrung, habe ich das gelernt. Und manchmal habe ich auch keine andere Möglichkeit gehabt, um zum Beispiel in diesem Drogenkartellgebiet, ich musste da langlaufen, weil ich irgendwo im Dschungel war und das war der nächste Ort, wo ich wieder was finden kann, wo ich wieder, deswegen musste ich da laufen. Ich wurde an dem Tag so oft gewarnt von Leuten, die auf der Straße mich gesehen haben. Da war ich wieder komplett alleine auch. Das Kamerateam war in Deutschland, die haben mich angerufen und gesagt, Savasch, wir sehen auf der Karte, läufst da hin, läuft da nicht lang. Wir haben das und das gehört. Also ich hatte keine andere Möglichkeit gehabt und wie gesagt, ich denke nicht viel nach, ich begebe mich einfach in die Situation und reagiere dann einfach spontan darauf. Dann, ja.
Ansonsten, aber wie kann man sich einen Dschungel vorstellen?
Ey, für mich, genau, ich war ja vorher noch nie im Dschungel. Und,
wie bei Dschungelbuch.
Das war für mich, ja, genau.
Fast. Ja, aber du bist ja nicht durch so Äste und durchgelaufen, oder? Sondern so Wege. Na,
es gab auch Wege. Bin aber auch durch Offroad gelaufen, ganz oft, auf also, dieser Reise.
Hast du viele Tiere gesehen, so wilde Tiere?
Ja. Und das war, deswegen, wenn du mich fragst, welche Region am schönsten war, natürlich gab es immer Pro und Contra, aber Dschungel war sehr interessant für
mich.
Was
hast du so Tiere gesehen?
Ich bin gelaufen, du läufst einfach, du siehst einfach Affen. Ein
paar Marokkaner.
Da musst du drücken.
Warte.
Ganz klar von dir sagen.
Okay.
Nein.
Du siehst Affen, du siehst bunte Vögel, diese
geil.
Auch nicht nur das, was du siehst, sondern das, was du hörst. Das ist eine richtig coole Geräuschkulisse. Ja. War wirklich sehr, sehr interessant.
Hast du einen Masopilami gesehen?
Bitte?
Ein Masopilami.
Stimmt, die leben auch im Dschungel.
Was, also ich kenne das wirklich nicht.
Ich zeige dir gleich einen
Masopilami. Zeigen wir gleich.
Nee, aber ich habe wirklich vor der Reise mir den Kopf zerbrochen, weil ich mir dachte, ey, was läuft? Ich war noch nie im Dschungel, was läuft da so rum? Was könnte mir dazu stoßen? Weil, könnte auch gefährlich werden. Das sind giftige Schlangen, ne? Ein Jaguar.
Du kannst die Van Damme bei harte Ziele, die Schlange so K.O.
Davor habe ich sehr viel Respekt vor gehabt. Ich habe dann den peruanischen Kollegen gefragt, ey, was ist das Gefährlichste, was glaubst du? Oder er hat mich gefragt, was glaubst du, was das Gefährlichste im Dschungel ist? Was glaubt ihr? Was ist das Gefährlichste im Dschungel? Welches Tier?
Skorpion. So Skorpion.
Die größte Artenvielfalt der Welt im peruanischen Dschungel, ne? Es ist die größte Artenvielfalt. Da gibt es also 4000 Vogelspinnen. Und,
wahrscheinlich gibt es irgend so eine Spinne, die, wenn die dich beißt, du so in 6 Sekunden stirbst. Wahrscheinlich so, ja, so ein Insekt.
Ja, gibt es natürlich auch. Aber er meinte so ganz einfach, so ein Moskitostich kann ich schon umbringen. So ein ganz einfacher Moskitostich.
Warum?
Und, ja, also wegen Krankheiten und alles. Ne? Und deswegen habe ich auch vorher mich gegen alles impfen lassen, bevor ich dort war. Und habe auch lange Sachen getragen.
Also ein Moskitostich, der kann dich zur Strecke bringen.
Ja.
Aus wenn du ein Rumäne bist, weil dann hast du eher eine Krankheit.
Ja, ich habe sogar Malaria-Tabletten dabei gehabt.
Ja, Mann, Alter.
Ja, okay. Du hast Malaria-Tabletten dabei gehabt. Und,
oh Mann.
Okay, und dann bist du, war da die, zum Beispiel ich.
Wie kann man das so normal weiterreden?
Ich hätte Angst, zum Beispiel, dass
mich... Was hast du Angst?
Warte, ich hätte Angst, dass irgend so ein Insekt Das wäre so mein Ding. Ich habe gar nicht so vor diesen Kartellen oder so. Sondern weil ich würde denken, ernst, so denke ich, ey, im Dschungel, wenn ich jetzt hier schlafe, irgendein Tier kommt, tritt auf meinen Kopf, einer fängt an, mich zu knabbern, weil er mich fressen will. Weil
ja, kommt kommt drauf an, wie tief du im Dschungel bist.
Aber da hast du nicht geschlafen, oder?
Hä?
Du hast aber nicht im Dschungel geschlafen.
Nee, im Dschungel, ich habe dort auch Möglichkeiten gehabt, Unterkünfte zu finden. Da gab es auch, ich bin ja nie so richtig wochenlang, ich war ja nicht wochenlang im Dschungel, ich war im Süden im Dschungel für ein paar Tage und dann im Norden nochmal, weil mir das so gefallen hatte im Süden. Deswegen bin ich nach dem Gebirge wieder in den Dschungel, einen Abstecher gemacht quasi. Aber da habe ich die Möglichkeit gehabt, auch in Unterkunft zu übernachten.
Okay, ansonsten hast du auch draußen geschlafen?
Ja, die meiste Zeit habe ich draußen geschlafen. Gibt's keine andere Möglichkeit, weil...
Aber was heißt draußen? Hast du ein Zelt gehabt?
Ich habe in der Wüste kein Zelt gebraucht, weil es kein Niederschlag, kein Regen. Da habe ich einfach einen Schlafsack, Isomatte, hab mir irgendwo das Gute dabei ist, du kannst einfach du kannst einfach überall schlafen, du kannst einfach einen Schlafplatz suchen, dann unter freiem Sternenhimmel quasi konnte ich da übernachten. Im Hochgebirge zum Beispiel, ich habe übernachtet auf über 4000, 5000 Höhenmeter. Da habe ich ein Mann-Zelt gehabt, 500 Gramm dabei gehabt und es war trotzdem kalt, ne? Es ist wirklich sehr, sehr kalt gewesen.
Aber hast du in der Wüste, hast du diesen Strohballen gesehen? Der immer so...
Nein, das ist in Amerika nur, im Western.
Gibt's da nicht?
Nein, das ist eine andere Wüste.
Achso, okay. Hast du nicht da Angst gehabt, dass da irgendwie so ein Tier kommt?
Ey, ich sag euch ganz ehrlich, ohne jetzt auf hart zu machen, ich hab während meinem Abenteuer vor gar nichts Angst. So, weil es ist wirklich alles Kopfsache. Nicht nur das Sportliche, was ich da mache, sondern auch das, weil in dem Moment, man sieht auch im Film, an dem Tag, wo ich loslaufe, in Lima, da ist noch alles ganz entspannt, Stadt, ne? Da sieht man, wie ich bete, kurz, ne? In dem Moment, das ist wie so ein Schalter, den ich umschalte. In dem Moment sage ich mir, Savas, okay, jetzt geht's los, stell dich drauf ein, dass du mal draußen übernachten wirst, es ungemütlich wirst, dass du mal nichts zu essen findest.
Savas heißt doch auch Krieg.
Krieg, Krieger, ja, hm. Fast.
Ja. Krieger oder Krieg, was heißt das?
Krieg? Ja, ja, aber man kann es auch so als Krieger interpretieren. Ja. Aber für die Deutschen, die jetzt gerade zuhören, denken, wieso nennt man sein Kind Krieg? Ich glaube, man muss wissen, mein älterer Bruder ist Barış, das heißt Frieden.
Ja, damit ihr euch immer boxt.
Ja, genau, er macht Frieden, ich mach Krieg.
Ja, genau.
Und das ist wieder so ein Schalter, den ich umschalte. Und in dem Moment bin ich wirklich, in dem Moment bin ich so ein Abenteuermodus. Und da kann ich mit allem besser umgehen.
Aber ich bin zum Beispiel auch so ein extrem, also so krankhaft schon, da habe ich so einen Hygienetick. Ich könnte gar nicht im Dschungel, weil ich würde denken, irgendein Insekt geht in meine Hose.
Oh nee, da kann ich dir so viel erzählen. Also,
oh nee, ich würde komplett ausrasten. Oh,
ich sag dir ganz ehrlich, ich habe manchmal, wie gesagt, wenn ich tagelang irgendwo und nirgendwo, du konntest dich auch nicht überall waschen, ne? Dann hast du vielleicht offene Wunden irgendwo und die fehlende Hygiene kommt dazu, das entzündet sich.
Also, krass, dann denken nicht alle, du bist Rumäne. So, warte. ist es aber zum Beispiel, bist du also zum Beispiel manchmal, als du durch den Dschungel gelaufen bist oder durch so bestimmte Gegenden, wo eine Tiervielfalt herrscht, und hast du so eine Schlange gesehen?
Ja, also man muss wissen, ich mag keine Schlangen.
Ja, so,
ich
wie Indiana Jones.
Ich mag keine Schlangen, aber ich bin auch, als ich im Dschungel gelaufen bin, auch wirklich mit Adrenalin gelaufen, weil ich dachte, ey, jeder Schritt, du könntest ja überall auf irgendwas treten.
Ja, das
weil
ist
da
das
hängt auch, alles, ist alles.
Das macht halt verrückt.
Das macht wirklich, du läufst da wirklich so, du guckst da durch halt. Und ich habe eine Schlange gesehen, war aber keine giftige und ich habe trotzdem einen riesen Bogen drum.
Wie hast du sie gesehen? Du warst am Laufen, warst am Gehen?
Ja, am Straßenrand. Da gab es eine Straße, das war so im Dschungel.
Ich habe verstanden, die hatte Strapsen.
Okay, geil.
Geil, ja.
Okay, du hast sie gesehen, die Schlange. Und dann hast du gesagt so, Peace.
Also Peace.
Und dann weiter.
Weiter, genau.
Wie hießen die nochmal? Die Peruaner. Waren die auch so gastfreundlich? Haben die gesagt, ey, wohin? Komm zu uns essen. Hast du jemanden kennengelernt? Hat dich jemand ins Haus eingeladen? Oder irgendwie sowas? Gab es so Geschichten?
Also, ich muss sagen, ich war jetzt nicht was ich so von anderen Leuten auch gehört habe, die viel durch Südamerika gereist sind, gibt es ja auch andere Länder, ne? Und die Peruaner an sich sind eher so zurückhaltend. Zurückhaltender, so schüchtern, ruhiger.
Die tragen auch so,
ihr kennt ja so, ne? Kolumbianer, Brasilianer, die sind ja sehr viel so, ne? Aber Peruaner sind eher ruhiger, zurückhaltend. Natürlich gab es oft die Frage so, was machst du hier? Wo ist dein Fahrrad? So, ich so, nein, ich bin ohne Fahrrad, ich laufe durch das Land. Und für die Peruaner war das nochmal viel krasser, weil die ihr Land kennen und wissen, ey, das ist so krass, dass du das hier machst.
Ja.
Und da gab es auch, im Film sieht man auch eine Szene, wo ich irgendwo in den Anden bin, da gab's dann laufen dann so hunderte Lamas und Alpakas rum und da gab's dann so zwei Bauer, auf die ich zugegangen bin einfach und auf Spanisch mit denen unterhalten habe. Das sieht man die Szene im Film und die haben wir einfach uns unterhalten, die haben dann auch Fragen gestellt, waren interessiert. Allgemein habe ich sehr viele Begegnungen gehabt, sieht man auch im Film und auch sehr schöne Begegnungen. Und aber es gab zu der Zeit, das wird auch im Buch thematisiert im Film, was passiert ist es gab politische Unruhen im Land, in Peru. Da war ich schon wochenlang da. Und der Präsident wurde verhaftet von dem Land, weil er einen Putschversuch, er wollte das Kongress schließen quasi. Und er wurde verhaftet. Und man muss wissen, das ganze Land hat gestreikt. Es gab überall Brände, Barrikaden, Flughäfen wurden übernommen. Es gab wirklich viele Tote, Ausschreitungen. Und das hat meine Reise nochmal schwieriger gemacht, weil ich... Es gab diese Barrikaden und die Leute. Ich hatte sowieso schon Probleme, Essen und Wasser zu finden. Und die Geschäfte haben dann nochmal auch geschlossen gehabt. Aber ich konnte halt zur Barrikade gehen und mit den Leuten sprechen und denen erklären, ey, ich bin zu Fuß unterwegs. Aber alle Autos und so weiter, die konnten alle nicht weiter. Und einmal war das Kamerateam auch betroffen, die dann mit dem Auto unterwegs waren. Die durften dann nicht weiter. Ich musste mich dann dort von denen verabschieden. Ich konnte dann zu Fuß weiter. Aber das war auch nicht ganz ungefährlich, weil an manchen Orten in Peru zu der Zeit dann war es echt krass. Also sieht man im Film auch wirklich. Und das Gute war halt einfach, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder nicht zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber es war auch schon sehr, sehr gefährlich.
Ja, kann ich mir auch extrem vorstellen. Also du musst echt mental alles meistern können. Also, dass du im Kopf so unbesiegbar bist. Du denkst einfach, ich bin der Terminator. Ich marschiere überall durch. Nichts kann passieren. Ich habe schon, also wirklich, wirklich großen Respekt davor. War es auch dann wieder dieses Gefühl, was heißt, es ist eigentlich eine Frage, die ich stelle, ich weiß ja eh die Antwort. Wie war diesmal das Gefühl des Triumphes, wo du dann angekommen bist, okay.
Boah, ich rede sehr gerne darüber.
Ja.
Weil ich wusste schon fast,
was ist da?
Ist Lima. Das ist der Platz, wo ich angekommen bin und losgelaufen bin. Das ist der Platz. Aber man sieht, am Ende, wo ich ankam, da gab es die politischen Unruhen immer noch im Land. Ja. Da war alles abgesperrt und so weiter. Naja, egal. Ich wusste vorher aus Erfahrung, ich konnte mich schon darauf vorbereiten, wie ich mich fühlen werde. Ich wusste, ich werde mich leer fühlen. Weil du musst dir vorstellen, diese 87 Tage lang denkst du ständig an dein Ziel. Auf dieser Reise, was das Besondere war, der Start war ja auch gleichzeitig mein Ziel. Deswegen konnte ich mir am Start diese Bilder einspeichern. Na, ich habe mir das wirklich angeguckt. Ich dachte mir, okay, das wird mein Ziel sein auch. Deswegen konnte ich mir das noch besser vorstellen und visualisieren während dem Laufen, während den 87 Tagen. Und ich habe mir wirklich das Visualisieren hilft mir einfach, weil ich auch diese Gefühle auch wirklich fühlen kann. Und dann, als ich ankam, kommst du an, das war für mich echt erstmal ein Moment, wo man es nicht realisiert, weil diese 87 Tage, die haben sich viel länger angefühlt. Sie kam mir viel länger vor, weil ich so viel erlebt habe.
Du willst das Gefühl ja
auch. Ich bin jeden Morgen irgendwo aufgewacht, in der Wüste, irgendwo im Gebirge und bin einfach losgelaufen.
Mhm. Ich glaube,
den ganzen Tag gelaufen.
Es ergibt auch extrem Sinn, viel Sinn für mich, was du sagst, weil du läufst ja und hast ja die ganze Zeit eine Aufgabe.
Sah das so aus?
Das war auf über 5000 Höhenmeter im Schneesturm. Boah. Einen Tag vorher war ich in der Wüste bei Null. Und da habe ich die sogenannte Höhenkrankheit gehabt. Das sieht man im Film, wo ich fast bewusstlos geworden bin, weil ich mich nicht akklimatisieren konnte. Und da sieht man wirklich im Film, für viele, die die Szene dann sehen werden, ich hab geschrien, ich habe geweint, ich habe gelacht. Man dachte, er hat da seinen Verstand verloren, aber ich habe wirklich in dem Moment panisch nach Luft geschnappt. Weil es ist wirklich so, als wenn jemand eine Tüte über den Kopf zieht und du kriegst keine Luft. Na, ich habe panisch nach Luft gestanden, weil es kein Sauerstoff auf dieser Höhe ist. Und aber in dem Moment dachte ich mir, ey, genau in dieser Situation wollte ich sein. Weil wie krass wäre das, wenn ich das überwinde? Und das war halt genau dieser Moment, wo ich dachte, ey, das ist jetzt diese Grenzen, die
das,
ich jetzt...
Das ist ja der Punkt, den ich eben auch benennen wollte. Du hast halt die ganze Zeit eine Aufgabe und das trägt dich. Aber wenn die Aufgabe erfüllt ist, weißt du, was ich meine? Das ist so, ich kann mir vorstellen, wie so ein Typ, der so ein, was weiß ich, irgendeinen Prozessor baut oder etwas programmieren muss. Wenn das fertig ist, ist das erledigt und du denkst dir, okay, was kommt jetzt?
Was kommt jetzt?
Meine Aufgabe ist erfüllt. Welcome to the Jungle, ja. Das ist ein Song von Guns N' Roses.
Krass. Ich weiß, worauf du hinaus willst, weil es gab viele Leute, die, man kennt das, man hat eine längere Reise mal gemacht, ne? Backpacking irgendwo durch Asien und dann kommst du nach langer Zeit oder du hast ein Auslandsjahr irgendwo in Australien gehabt, kommst nach Hause in deinen Alltag wieder nach Deutschland. Viele fallen in so ein Loch rein.
Genau. Ja?
Das habe ich, aber.
Wie kommen die da wieder raus?
In der Vergangenheit gehabt. Ich kann euch einen Tipp geben, als ich deswegen wusste ich einfach damit umzugehen in dem Moment, weil ich mir dachte, ey, du musst dich einfach immer weiter beschäftigen und wieder neue Ziele setzen. Und für mich, das war nicht anzuhalten, nicht stehen zu bleiben. Ich kam in Sevilla an, in Lima an, nach 27 Tagen, bin angekommen und hatte keine Beschwerden gehabt, ja. Und ich bin dann am nächsten Morgen, wo ich in Lima ankam, bin ich weitergelaufen. Ja, obwohl ich eigentlich schon vorbei war, bin ich weitergelaufen und hab schon wieder an neue Ideen gedacht, weil ich habe so viel Zeit gehabt während der Reise und da kommt man wieder auf verrückte neue Ideen. Und das ist das Wichtige im Leben, immer wieder neue Ziele weitermachen, beschäftigt sein, sich weiter zu beschäftigen.
Nicht zufrieden zu sein.
Nein, zufrieden kannst du sein. Aber,
zufrieden mit deinem Leben, aber wenn du zufrieden mit deiner Arbeit oder mit dem bist, wofür du stehst, sagt man ja immer, dann wirst du dich nie weiterentwickeln. Du musst dich in Situationen bringen, die nicht komfortabel für dich sind oder wo du hart arbeiten musst, weil wenn es zu komfortabel ist, das ist Stillstand.
Stillstand.
Mental, wie auch beruflich.
Aber hast du nicht gedacht, so reicht jetzt erstmal 2 Jahre, 3 Jahre?
Nein, wie gesagt, ich habe das hat mich nur noch mehr beflügelt, weil in dem Moment, jetzt kommen wir vielleicht dazu, viele fragen sich ja, okay, wie ist jetzt weitergegangen? Ja, vorher habe ich ja diese harte Zeiten gehabt.
Jetzt ist eine Frage, die brennt mir auf dem Herzen. Du kamst zurück, dann haben die gesagt, ey, wir machen einen Film. Wie kam es zu dem Buch?
Zu dem Buch kam es auch durch die Filmproduktion, das war alles sehr kurzfristig, vor der Reise auch noch. Die hatten, die Filmproduktion hatte den Kontakt zu dem Verlag aus München und die haben halt die Geschichte erzählt, ey, wir haben da hier jemanden und der hat was Krasses vor, was Spannendes vor und der Verlag hat gesagt, ey, geil, wollen wir auch ein Buch machen und ich habe dann zusammen das Buch mit Carsten Pulzin zusammen gemacht und er hat es geschrieben.
Krass, Wladimir Putin.
Wir haben das, nein, Carsten Pulzin.
Carsten Avi hat geschrieben.
Carsten Avi, ich habe dann wirklich, das war wirklich sehr, sehr interessant, weil ich habe ihn jeden Tag fast jeden Tag in Peru, habe ich ihm so Sprachnotizen per WhatsApp geschickt und dann ihm wie so ein Tagebuch von meinem Tag erzählt und er hat das dann zeitgleich aufgeschrieben. Deswegen ist das Buch auch so gut, weil man sieht wirklich immer aktuell, wie ich mich fühle in dem Moment. Es ist halt nicht danach noch erzählt. Aber manchmal, ich habe immer noch diese Sprachnotizen, wo ich manchmal irgendwo in der peruanischen Wildnis irgendein Zelt liege auf über 5000 Höhenmeter, völlig erschöpft, weil ich konnte abends nicht mal mehr sprechen, so erschöpft war ich. Und dann wirklich so eine Sprachnotiz geschickt, hallo Carsten, ich bin hier gerade. So. Es war wirklich sehr, sehr lustig und deswegen ist das tolle Buch so entstanden.
Respekt
an Carsten. Aber als ich ankam, zu diesem Punkt, es hat sich so viel ist passiert, weil das ging dann um die Welt, die Nachricht, ja, es ging dann wirklich, war dann irgendwie in China, in Russland, in Amerika, überall im Fernsehen, in Frankreich, ich habe Interviewanfragen jeden Tag bekommen, als ich noch in Lima war und das war richtig krass für mich, als ich zurück in Deutschland ankam. Das hat so alles verändert.
Wir haben noch diese Rechnung gewartet. Auf der ganzen Welt gefeiert, aber Deutschland bleibt gleich. Ja. Haben deutsche Medien darüber berichtet?
Ja, ganz viel.
Schön, freut mich.
Ganz viel. Es gab auch so ein ZDF-Sportstudio-Reportage, kann man heute noch auf YouTube sehen, hat fast 1 Million Views gehabt.
Geil.
Und ja, es gibt, der Film kam gut an. Wir haben dann eine Kinotour gehabt durch Deutschland, Österreich. Und der Film ist jetzt auch, kann man jetzt auch sehen, ist auf Vimeo erhältlich. Trail der Träume heißt der, wie das
geht. Ja, können wir den Link haben? Oder?
Ja, gerne. Ja, kann man jetzt sich angucken, kannst sich ausleihen oder das kaufen. Und wie gesagt.
Schickst du uns so einen Link oder?
Ja, ich, natürlich.
Ja, ich will das spätestens morgen gucken.
Ich bin echt gespannt. Bitte sag mir.
Und dann machst du dir so eine. Ich mach dir dann noch eine Audio.
Und ich verspreche dir, gerade ihr, so als Comedian auch, ihr werdet ganz viele Momente auch im Film haben, wo ihr auch lachen müsst. Weil ich habe da eine Szene, man sieht im Film nicht nur, dass ich jetzt, man sieht nicht, ich fange jetzt an zu laufen und ich laufe nur im Film. Man sieht auch wirklich, die haben mich begleitet, auch vorher im Alltag. Man sieht meine private Einblicke in meine Familie. Man sieht auch einen sehr guten Freund von mir, weil ich bin von Berlin aus geflogen nach Peru. Und da gibt es eine Szene, wo er im Auto sitzt, er gesagt, ey, was, wenn du jetzt in Peru bist und du bist irgendwo in der Wüste und da hast nichts anderes zu essen? Und was, wenn dein Schwein ist? Ja, nee, würdest du diesen Schwein dann essen? So? Und dieser Kollege, der ist wirklich verrückt, der meint das auch wirklich ernst damit, der Frage. Ne? Das sieht man im Film auch, eine lustige Szene. Oder wie ich einen Tag vorher reise, dann noch in Berlin irgendwo in so einem Kenneck Friseursalon sitze und der Friseur fragt so, wie und was machst du? Hast du auch so eine Lampe auf den Stirn und was? Also richtig lustig.
Mhm. Ja. Ich glaube es auch. Ich finde das auch super interessant, den ganzen Weg dazu verfolgen. Ich finde das sehr, sehr geil. Die Frage, die ich mir stelle, ist.
Ich weiß, was kommt.
Ja. Nachdem du das alles gemacht hast, was willst du jetzt noch tun?
Das ist die beste Frage. Das ist die beste Frage. Wie gesagt, es geht mir darum, dieser Reiz, immer etwas Neues zu tun, mich zu herausfordern. Und was ich so liebe an dem, was ich tue, ist, ich kann kreativ sein. Es gibt keine Regeln. Ich kann das machen, was ich möchte.
Kann Kreatin trinken.
Ich kann an meine Grenzen. Ich kann meine Grenzen gehen. Und ihr seht, ne? Ey, Peru, was habt ihr vorher von Peru so gedacht?
Ja, einfach mal, Leute tragen so Teppiche.
Und dass die Meerschweinchen essen.
Deswegen, und das meine ich. Und ich habe durch dieses Projekt.
Aber die tragen diese Teppiche, ne?
Ja,
das sind indigene Völker,
die tragen.
Ja, genau.
Und die essen Meerschweinchen, das ist kein Scherz. Ja. Das ist so eine Spezialität.
Ja, habe ich auch gesehen.
Aber das Meerschweinchen für den Muslim auch nicht, ne?
Nein. Ich auch komplett
Fleisch. Kannst du uns schon das nächste Projekt verraten?
Kann ich machen, weil die Frage ist erstmal, wann wird das, weil ich euch auch liebe und ich hab's, ich mache mal, dass die Leute wissen, dass die mir folgen, ich mache mal so eine große Sache draus, ey, die Ankündigung für das nächste Ding.
Ja, wann kommt
und ich hab's noch nicht gemacht. Ich hab keine Ahnung, ich will es jetzt bald machen, weil das Projekt startet im August schon.
Also ja. Wann kommt die? In 2 Wochen? Oder 3?
Ja, genau, das ist gut zu wissen.
Ja, 2 oder 3 Wochen. Genau sagen wir das eh nochmal, aber in 2 oder 3 Wochen.
Weil ich wollte dazu sowieso noch eine Ankündigung.
Aber wir sind auch flexibel. Bedeutet, wenn wir jetzt festlegen, ey, in 2 Wochen kommt die Folge und du sagst, ey, könnt ihr noch eine Woche warten wegen meiner Ankündigung?
Können wir das sehen.
Dann kann ich das sagen.
Okay, dann sag's und wenn nicht, schneiden wir das raus.
Ja, alles gut. Ist ja sowieso bald soweit. Wie gesagt, es gibt so viele Orte auf dieser Erde, von denen wir schon mal gehört haben, aber nichts Näheres wissen. Genau. Und für mich, ich sehe die Welt quasi jetzt als Extremabenteurer.
Ja, geil, ich mag das.
Als quasi wie so ein mein Spielplatz quasi. Es gibt so viele.
Was ist das denn, Alter?
Okay, ey. Nachdem ich in Peru im Dschungel war, ist das gar nichts, okay?
Ey, was ist das denn?
Einfach so ein
Spider-Man.
Also wenn ich jetzt gebissen werde von ihnen,
ja,
kann
dann
ich jetzt
bist du am Start, Alter.
Ja, aber ey, warum, das war noch nie hier.
Ja, der kommt.
Habe ich aus Peru mitgebracht. Habe ich aus Peru mitgebracht. Aus meiner Tasche raus.
Okay, ach, ignorieren wir das Ding.
Ja.
Was ist, genau, das ist dein Spielfeld. Du bist kreativ.
Ja, es gibt halt viele spannende Orte und ich habe schon lange mich mit einem Ort beschäftigt. Und zwar ist das die Mongolei.
Jetzt kommt die Werbung.
Ey, genau.
Jetzt kommt die Werbung. Ja. Okay.
Nein, es ist die Mongolei. Ich werde was in der Mongolei machen.
Oh, und ich feiere die Mongolei.
Es ist halt sehr, auch sehr, sehr spannend, weil die Mongolei ist der dünn besiedelste Staat der Welt. Es gibt,
das ist ja auch alle abgeschlachtet.
4-5 Mal so groß wie Deutschland, ist aber 3 Millionen Einwohner.
Die innere Mongolei oder die Mongolei?
Was meinst du, die innere Mongolei?
Das sind ja 2 Staaten. Das ist einmal das autonome Gebiet innere Mongolei, das China gehört. Und
nein,
dann gibt es einmal die Mongolei.
Nein, es gibt die Mongolei.
Ja, okay.
Genau.
Ja, okay.
Und da werde ich was machen, was ich vorher noch nie gemacht habe. Also es ist nicht nur einfach Ultralauf jeden Tag, sondern ich werde die Mongolei durchqueren im Ultralauf, aber ich werde auf einer imaginären Linie laufen, auf einer geografischen Linie. Das heißt, ich laufe ständig auf geradeaus quasi, ne? Und alles, was auf mich zukommt, muss ich durchqueren. Wenn es jetzt ein Berg ist, muss ich diesen Berg rüber.
Wenn eine Kuh ist oder ein Büffel?
Wenn mir das so extrem, dann kletter ich einfach rüber. Aber es ist wirklich diese Linie, die ich laufe, und es ist halt mega spannend, in der Mongolei das zu machen. Das ist auch die Schwierigkeit, weil die Mongolei hat auch, ähnlich wie Peru, extreme, du hast Wüste, die Gobi-Wüste, du hast ganz viel Gebirge auch, also mega interessante Landschaften. Und das Land interessiert mich sehr. Es gibt diese Nomadenkultur.
Ja, boah, das ist noch eine.
Was ist hier los?
Oder was
ist
hier los?
Die ist sogar weiß, die habe ich noch nie so gesehen.
Ja, du hast aus Peru irgendwas mitgebracht.
Oh, nein, du hast irgendwas mitgebracht.
Alter, du hast...
Also wenn du davor Angst hast, dann geh nicht in deinen Dschungel.
Ich habe Angst, in die S1 einzusteigen nach Frankfurt, Alter. So. Reda, komm her, die hören auf dich.
Ja, genau.
Ich spreche die gleiche Sprache, ja, Alter.
Ja, Ungeziefer, kennt sich. Vielleicht sind die wegen Reda hier.
Hast du die Freunde aus Köln geholt? Ja. Ja, erzähl mal schneller, alle.
Ja.
Wir wollen langsam abziehen.
Ja, wie gesagt, ich laufe.
Wo ist der?
Da einmal hier und einmal da.
Okay, du willst durch die Mongolei laufen, da gibt es ja die extreme Nomadenkultur. Ich mag das auch. Die haben auch eine sehr starke Ringerkultur. Die haben dieses traditionelle Ringen. Böck heißt das, glaube ich. Bock oder Böck wird das ausgesprochen. Wobei Bock heißt Scheiß auf Türkisch, ne?
Ja.
Wo ist der?
Einer ist hier.
Ja, wo ist der andere?
Da unten.
Ja, tu die zusammen, dann können die sich anfreunden. Und können vielleicht Kinder kriegen. Und wenn es zwei Männer sind, passt auch Sprite Month.
Ja.
So.
Hast du beide? Okay, töt die natürlich nicht, weil wir sind ja tiefer. Verbrennen die kleinen Huren. Wo hast du es hingemacht? Ach so, ja.
Ach, du hast sogar einen Deckel. Ach ja, okay.
Ey, aber wir können gleich so eine Fliege fangen und da reinwerfen, dann fressen die. Das sieht voll geil aus.
Ja, das machen.
Das habe ich früher oft gemacht als Kind.
So und die Fliegen fängst du mit Stäbchen, wie bei Karate.
Ja, nee, schön wär's. Ich habe aber früher oft immer als Kind so Spinnen geschnappt. Weil ich wollte so ein Mordlife sehen. Bei Menschen ging das nicht, deswegen habe ich immer Spinnen geschnappt und so einen Behälter getan. Und dann habe ich immer Fliegen geschnappt, auch zack, dann da rein, zugemacht und dann hat die Spinne, immer habe ich immer gesehen, wie die Spinne so lange so zur Fliege geht und die
sind echt von dir gekommen.
Bitte?
100% sind die von dir. Also, weil du musst überlegen,
guck mal,
wir haben 40 Gäste gehabt, nie was passiert.
Ja, und sogar Salim war hier.
Ja.
Ich meine, da war ich Spinnen.
Aber zwei Stück auch noch.
Okay, back on track, wie man so schön sagt. Okay, dann willst du durch die Mongolei laufen. Wie viele Kilometer weißt du schon ungefähr, wie viele Kilometer das sein werden und wie viel Zeit dich das kosten wird?
Anders als wie jetzt auf einem Projekt wie bei Peru, muss ich wirklich auf die Route planen, weil es ist wirklich eine Linie, die ich durch die Karte ziehe. Also wirklich eine gerade Linie und die Linie muss ich laufen. Und musst dir vorstellen, gibt es keine Wege, manchmal ist eine Wand, klettern muss, was auch immer. Und das wird es halt sehr, sehr schwierig machen. Und die Route ist noch nicht komplett fertig, aber es wird nicht 5000 Kilometer, es werden
ist auch, über 1000. Wirst du auch die chinesische Mauer sehen?
Nein.
1000, über 1000 Kilometer sind das?
Ja.
Okay.
Deswegen wird es nicht allzu lange dauern. Und
aber ja, die Schwierigkeit ist ja dieses,
genau. Ja, genau, das auch in der Mongolei zu machen.
Du bist und halt nicht kreativ in deinem...
Das ist halt die Schwierigkeit.
Wird das auch wieder gedreht?
Ja, es wird auch wieder was produziert. Ich werde da selber was produzieren mit einem Kamerateam, die in Peru auch mich begleitet haben. Und ja, aber ich habe auch schon Ideen für nächste, übernächste Projekte, weil das ist das, was ich liebe. Man kann kreativ sein. Und verglichen zu dem, was ich eigentlich noch schaffen möchte, fange ich gerade erst an. Also ich bin für ein Abenteurer noch sehr, sehr jung. Es ist nicht wie beim Fußball, wo du mit Anfang, Ende, Mitte 30 aufhörst. Als Abenteurer, da bist du...
ja, Indiana Jones kam letztes Jahr noch ein Film. dieses Jahr sogar.
Der ist Savage Uncharted.
Ja, du bist Uncharted.
Uncharted.
Mongolei. Da gibt's ja aber auch manchmal kilometerlang nichts.
Das ist das Ding.
Da läufst du durch
viel
so
extremer.
Berg. Ja, du läufst so einen Berg, dann sind einfach so drei Hütten, wo so
gibt's zwei... Gibt's keine Tankstelle.
Nein, in Mongolei gibt's nicht mal Elektrizität.
Nein, also das ist viel, 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 viel extremer als Peru, weil das ist wegen, das meine ich, das ist halt diese Schwierigkeit, die Mongolei dafür zu wählen, weil das ist der dünn besiedelte Ort eigentlich der Welt. Das sind, stell mal vor, wir haben 80 Millionen Einwohner in Deutschland und das Land ist 4-5 Mal so groß wie Deutschland, hat aber nur 3 Millionen Einwohner. Und die von den 3 Millionen Einwohnern, die meisten leben in der Hauptstadt. Ja. So, das ist mega krass. Das
ist ja Berlin einfach, 3 Millionen.
Ey, du Mongolei, mir mal 5 Euro. Was ich sagen wollte ist, wenn du überlegst, das heißt, es kann wieder da sein, das ist ja dann auch so eine geile Kopfsache, aber ich glaube, das ist das, was dich antörnt. Ey, du wirst tagelang, wochenlang eventuell keinen Menschen sehen. Was machst du mit Essen? Du musst selber so einen Büffel schlachten.
Ja, aber bei diesem Projekt geht es wirklich auch darum, dass ich auf das Laufen auch, ich will das wirklich im Ultralauf durchzwingen.
Aber willst du es auch nicht supporten lassen? Das macht doch jeder so.
Nein, es
die laufen bei so 10 Kilometern und schlafen die einfach so neben.
Es kann auch sein, dass ich Projekte habe. Ich will das auch nicht verraten. Ich habe auch schon eine noch größere Idee, kann ich aufkämpfen, vielleicht erzählen. Und das geht zum Beispiel nicht ohne Support. Da geht es wirklich nur um die sportliche Leistung. Und Abend, wenn ich wieder Bock auf ein Abenteuer habe, dann mache ich das wieder anders. Wie gesagt, es gibt keine Regeln in dem, was ich mache. Und ich habe da ganz, ganz spannende Ideen und ich will da ja noch ganz viel schaffen, ganz viele Menschen inspirieren.
Aber lebst du davon jetzt, wenn man fragen darf?
Ja, wie gesagt, seit dem Projekt hat sich das ein bisschen was für mich geändert. Ich halte Vorträge, Motivationsvorträge für Unternehmen, wo ich meine Erfahrungen teile. Und das Buch ist rausgekommen. Der Film, der läuft auch bald im Streaming. Ansonsten die Sponsoren, die vielleicht nicht so daran geglaubt haben.
Ja.
Da bin ich gerade dabei, aber ohne Support geht das halt natürlich nicht. Und ja.
Können wir dir dann so eine Nisa und Shine, die deutschen Podcast-Flagge mitgeben?
Ja, wir können das so bedrucken auf mein Shirt.
Genau.
hat dich Competition laufen, also dass du gegen andere läufst, einen Marathon, einen Ultramarathon, irgendwie so, hat dich das nie gereizt?
Das hat mich jetzt nie gereizt, aber wenn ich das mal mache, dann würde ich das einfach mal mitmachen. Das ist also als Spaß. Das ist aber nicht. Aber diese Projekte, die ich mache, die gehe ich immer anders ran. An die, das ist so immer mein nächstes Projekt. Das ist so mein Wettkampf. Und dieses Mindset habe ich auch während meinem Projekt gehabt. Das ist so, in schwierigen Momenten sage ich mir, ey, ich gebe nicht auf, weil das ist mein persönlicher Wettkampf. Und bei einem Wettkampf gibst du auch nicht auf, wenn es mal schwierig wird oder wenn es mal zwickt. Und das ist so die Idee, das Ziel bei meinen Projekten.
Ich finde das, also wirklich, du bist echt.
Ah, swicked me once. And all the swicked me twice. Ah,
swicked me once. Der Arme, der denkt, ey, was ist das für zwei Verrückte? Ich finde das super interessant, was du machst. Ich finde das sehr, sehr, sehr stark. Du bist ein harter Motherfucker. Ich feiere das. Ne? Das ist auch eine ganz andere Härte. Also ich kenne, ob man das vom Kampfsport nimmt oder so, vom Kampfsport, das ist, was du machst, ist schon anders. Da musst du schon richtig kaputt im Kopf
sein.
Und
sowas hat wirklich den meisten Respekt verdient.
Ja.
Danke.
Also wirklich.
Weil es eine Leistung ist. Es ist wirklich eine Leistung.
Seine Leistung, es ist sehr inspirierend. Ich freue mich übertrieben auf den Film. Ich werde mir den auf jeden Fall reinziehen. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf jeden Fall, egal was kommt, dass du nach deinem nächsten Projekt oder darauf die Projekte wieder hier erscheinst.
Ja.
Sehr gerne.
Gerne nach der Mongolei musst du gerne kommen. Und ich will, das werden wir später mal besprechen, weil ich mag wirklich dieses, ich gucke mir das sehr oft an, dieses mongolische traditionelle Ringen, die machen das auch immer im Freien. Deswegen, wenn du da bist und da irgendwo vorbeiläufst, bitte guck dir das an, film das mal für mich, einfach so, dass du mir das dann schickst.
Ja, wenn das auf meinem Weg liegt, auf dieser Linie.
Einfach durch so ein Ringer, so ein Ringercamp, einfach so durchlaufen. Es ist wirklich sehr, 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 sehr stark. Wo kann man dich finden auf Social Media? Also wie?
Ja, ich bin auf Instagram sehr aktiv, savage.savage, also savage.
21 savage.
Savage.
21 savage.
Okay, savage unterstrich savage.
Savage.savage.
Savage.savage, genau.
Und
du bist echt ein Savage, das passt sogar.
Genau, diesen Spitznamen habe ich nicht nur von diesem Projekt, das habe ich vorher immer gehabt, Kumpel immer, Savage, Savage. Und auf jeden Fall sonst auf YouTube will ich jetzt noch aktiver werden, weil mit dem Film richtig geile Sache, überleg mal, also einen Kinofilm rauszubringen, war für mich geil und jetzt auch im Streaming dann auch. Aber ich habe gemerkt, auf YouTube kannst du teilweise noch viel mehr Menschen erreichen. Das ist auch mein Ziel, Menschen damit zu erreichen. Und deswegen werde ich da speziell dafür was produzieren. Und das nächste Projekt könnte vielleicht, natürlich weiß man nicht, was daraus entsteht, aber es könnte vielleicht speziell auch für YouTube so eine Serie kommen. Mal schauen, aber da werde ich auch...
Ich habe noch sogar eine sehr, sehr krasse Idee für dich, was auf jeden Fall zu 100 Millionen % mit Brief und Siegel bei dir funktionieren würde.
Okay, erzähl.
Aber das sage ich dir, wenn der Podcast vorbei ist.
Damit keiner die Idee klaut.
Dass keiner die Idee klaut.
Okay, sehr gut.
Wirklich.
Das ist gut. Und ich habe eine Frage, wann wollten wir noch laufen gehen zusammen, oder?
Ja. Aber was für eine Strecke? Ja, auf dem Block können wir jetzt laufen.
Ja, was für eine Strecke?
So eine Runde.
Nimm mal so eine gute...
Ich glaube wirklich daran, weil von jedem Läufer ist ja das Ziel, einen Marathon zu laufen. Ich glaube wirklich, wenn du ein bisschen Lauferfahrung hast, dann kann jeder einen Marathon laufen.
Ja, das glaube ich aber auch.
Jeder kann, das ist wirklich, Laufen ist wirklich sehr viel Kopfsache.
Ja, Marathon kann jeder laufen, aber Peru kann nicht.
Die Frage ist einfach nur,
0,000.
Ja, es ist wirklich, da musst du schon wirklich der aus Leidenschaft machen können. Ja. Das musst du wirklich wollen. Sonst
Marathon glaube ich auch, wenn du so Dings, aber Laufen macht keinen Bock auch.
Für dich vielleicht nicht.
Ja, genau, für mich so. Das ist so, Laufen ist wirklich...
Aber ich mache ja nicht nur Laufen. Ich bin ganz viele verschiedene Disziplinen. Ich mache ganz viele verschiedene
Sachen. Okay, Sporten. Sag mal uns eine Zahl, wir laufen.
Ja.
Aber sag mal eine.
Ein Projekt mit den Deutschen.
Locker, Halbmarathon würdet ihr locker auch schaffen. Wir können morgen Halbmarathon laufen.
Das sind aber
21 Kilometer. Ja. Wenn du ganz entspannt läufst und du kannst auch mal Gehpause machen und dann wieder weiterlaufen.
Was heißt laufen? Ganz normal?
Ja.
So spazieren laufen?
Ja. Nein, laufen. Nicht gehen.
Ja, laufen.
Ja, laufen schaffe ich nicht mal einen Kilometer.
Doch, schafft er echt nicht.
Hast du meinen Körper gesehen, der ist verformt.
Aber wenn du so viel läufst wie er.
Aber es hat auch wirklich Nachteile jetzt. Ne? Jetzt bin ich ja bei den Leuten, die das verfolgt haben. Der Ultraläufer. Und ich im Alltag, ich glaube, ich war mal im Zug, bin dann irgendwo in eine andere Stadt gefahren und hat mich jemand im Zug erkannt, gesehen. Also, ey, was machst du? Wieso fährst du mit dem Zug?
Lauf doch.
Ja, genau.
Das aber, muss ich mir immer anhören. So, du musst doch gar nicht mit
was so für kranke Leute.
Ich so, ich hab vielleicht einen Termin, ich muss gleich.
Bevor wir die wunderbare Folge mit dir jetzt beenden, ne, und zwar uns natürlich eine Ehre, was sind so die letzten Worte, die du gerne an diese Zuhörerschaft und Zuschauer auf YouTube loswerden möchtest?
Ja, ich würde, viele fragen mich, du inspirierst so viele Menschen, wer inspiriert dich? Mich inspirieren Menschen, die ihrer Leidenschaft folgen. Ja?
Wer zum Beispiel?
Also wir.
Egal was. Ja. Ey, es kann egal was sein. Du kannst von mir aus leidenschaftlich Briefmarken sammeln. Ich liebe es, Menschen zu beobachten, die leidenschaftlich etwas machen. Und oder die den Mut haben, ihrer Leidenschaft zu folgen.
Also Ted Bundy.
Kenn ich.
Seelenmörder.
Ja, nee, das vielleicht nicht.
Ja. Warum ist es eine Leidenschaft?
Ja, ist eine Leidenschaft.
Ah, ruderst du zurück?
Ja, ja, aber nichts Gutes, was er macht.
Ja, okay.
Ja, sehr gut. Ja. Okay, vielen Dank. Hast du noch irgendwas zu sagen?
Ja, also, wie gesagt, ich respektiere sehr, was du machst. Das ist eine sehr geile Sache. Und ich, guck mal, das klingt jetzt sehr klischeehaft, aber sogar du hast mich inspiriert jetzt.
Freut mich.
Dass ich nach Hause gehe und sage, ey. Das ist noch mehr, man muss mehr machen, Alter.
Ja, aber das hält nur bei dir einen Tag.
Ja, aber es ist auch so viel Ego, dass ich mir denke, ey, wenn der so viel läuft.
Wer ist er?
Ja, so ey, nicht so böse gemeint.
Genau so.
Nein, wirklich nicht. Sondern der hat doch zwei Beine, zwei Arme. Wie
ist so, genau richtig.
Das denke ich nicht negativ, wirklich.
Nein,
ja, aber das ist genau 20 mein Mindset. Jahre älter als der.
Ja, und?
Nein, es war genau auch mein Mindset, als ich damals auch damit angefangen habe.
But a number, Alter.
Achso, ich habe doch was zu sagen.
Ja.
Wir können auch eine Marathonstrecke machen von Oberhausen, Hamburg, Berlin, Stuttgart und Frankfurt. Und warum? Weil da unsere Tour ist am Ende des Jahres. Die Deutschen sind auf Tour, da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, wenn du da in der Nähe bist. Wir werden podcasten, also eine riesen Show-Arena-Tour. Kommt alle vorbei, Links in der Beschreibung.
Kannst auch ein paar Mal um die Arena laufen, wenn du willst.
Genau, komm vorbei, du bist gerne herzlich eingeladen.
Sehr gerne.
Und kommt alle rum. Nur noch ein paar wenige Tickets.
Ich habe zufällig auch einer meiner besten Freunde, Davut heißt der, kommt aus Berlin. Er ist der größte Fan von euch. Als ich ihm davon erzählt habe, er ist richtig durchgedreht.
Liebe Grüße an Davut.
Davut, Bruder. Und er hat schon Tickets für Berlin.
Geil.
November. Und er hat irgendwie erste Reihe irgendwo, keine Ahnung. Also er freut sich, euch zu sehen.
Liebe Grüße.
Bitte?
Davut?
Nein, Iraner. Iraner.
Ja, Iraner
liebe ich noch mehr. So ein lustiger Typ. Ey, Davut ist der, der im Film kurz zu sehen ist, im Auto, der gefragt hat. Ach also so. Alle, die den Film sehen, Davut, der liebste, lustigste Mensch, der.
Also, schöne Grüße, du geile Sau.
Schöne Grüße.
Und wir freuen uns, dass du auf Tour dabei bist.
Ja, wir freuen uns echt.
Du kommst auf jeden Fall rum.
Ja. Gerne, gerne.
Und ja, du bist auch noch auf Tour?
Ich bin auch auf Tour. www.nisa.tv. Fragt mich nicht wo. Würzburg, Wien, Berlin. Luxemburg.
Einfach nur Deutschland, Österreich,
Schweiz. Schweiz, ja. Okay. Luxemburg nicht, das habe ich jetzt nur so gesagt.
Ja, okay.
Peru.
Peru.
Bald.
Ja. Ich danke dir vielmals.
Ich danke euch.
Du bist ein Motherfucker.
Du bist ein geiler Typ. Ja. Wirklich danke, Respekt. Und ich freue mich jetzt, hinter der Kamera weiter mit dir zu sprechen.
Ja, ja. Okay.
Und vielen Dank an alle und supportet.
Ja, danke
uns.
An alle,
und
die
wenn ihr
Supporter.
Eine Frage habt oder welches Land würdet ihr gerne mal laufen? Oder was ist eure Leidenschaft? Schreibt es mal in die Kommentare.
Ja.
Liest sowieso keiner durch, aber wir sagen es einfach so. Ja,
meine Leidenschaft kann ich nicht nennen, weil sonst endlich wie Didi. So.
Ciao.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.